Life needs more Cedar Point. And that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
Können wir da nochmal hinkommen? Also glaubt ihr, das ist nochmal realistisch, dass wir diese Peaks sehen?
Ja, ich glaube, das ist wie bei den Börsen. Mhm. Und man braucht einfach immer die Cojones, in den Talsohlen seinen Geldbeutel zu öffnen und sich zu wagen, aber nicht irgendwas zu kaufen. Nochmal das Allerwichtigste. Viele Leute meinen immer, sie kaufen eine AP, eine Rolex oder eine Patek und haben alles richtig gemacht. Nein! Alle lieben GMTs, Sub ist tot. Dann sollte man jetzt, wie bei der Börse, auch sagen, welche spannenden Subs kann ich gerade günstig erwischen? Mhm. Weil würde mich zum Beispiel an jeder Investoren- oder Sammlerstelle gerade bei Lange und Söhne schlau machen.
Aber bei Patek bin ich nicht bei dir. Und ich sag dir auch, weshalb.
Thomas Gottschalk kam letztens rein und hatte einhellig gesagt, das ist der Untergang, Thomas. Du hast jetzt eine Smartwatch. Sagte, nee, an der anderen Hand habe ich immer noch eine richtige. Kauft euch eine tolle, alte Heuer. Das ist mein Geheimtipp für heute.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zum einen wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Und ihr seht schon, es ist eine besondere Location mit zwei besonderen Herren. Wir sind wieder in den heiligen Hallen von Bachmann und Scheer, Münchner Uhrenhändler und natürlich vor allem Uhrenexperten. Herzlich willkommen, Thomas Bachmann.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und natürlich Joram Scheer.
Servus. Ja, wir freuen uns sehr.
Sehr schön. Unser erstes Video, wir haben ja vor einem Jahr eins gemacht, wirklich einen Blockbuster. Über 130.000 Aufrufe.
Also, ohne Werbung.
Ohne Werbung, ja.
Also Respekt. Wirklich,
Kompliment an euch. Die Leute waren sehr begeistert und ganz wichtig, wenn ihr die ganzen Basics nochmal erlernen wollt, dann schaut unbedingt in diesen Blockbuster-Klassiker. Heute wollen wir aktuell einsteigen. Und was brennt dir denn auf den Nägeln gerade?
Ja, es aktuelle ist, Uhrenmarkt. Es sind ja, glaube ich, 14 Monate zu unserem letzten Video. Und in den 14 Monaten ist ja einiges passiert am Uhrenmarkt. Ich kann mich daran erinnern, das war so, als wir es gedreht haben, leicht nach den Corona-Peak-Preisen. Ja. Seitdem ging es ja beim Gesamtmarkt eher bergab.
Das ist richtig.
Muss man sich jetzt Sorgen machen? Oder ist es, wie beim Aktienmarkt auch, ist jetzt eigentlich Käufermarkt?
Ja, also letztendlich spüren wir ja in einem Ladengeschäft, wir gehen ja über Frequenzen. Das heißt, wie viele Menschen kommen zu uns, die gerne etwas kaufen möchten und wie viele Menschen kommen zu uns, die gerne etwas verkaufen möchten. Und wie viele Menschen schauen sich zum Beispiel auch so ein Video an. Mhm. Und für uns ist, glaube ich, das Wichtigste und das tut der Situation gut, diese extreme Aufmerksamkeit dem Produkt gegenüber. Da gibt es jetzt Uhren, die sind gefallen, es sind Uhren gestiegen, es gibt Uhren, die sind verknappt, es gibt Uhren wieder, die sind normal im Laden zu erhalten, im Gegensatz von ein, zwei Jahren. Aber eins ist spürbar, es sind sehr viele Leute interessiert, irgendetwas zu machen. Die wollen was kaufen, die wollen was verkaufen. Und das fühlt sich gut an und auch über das letzte Jahr. Aber es hat sich natürlich was verändert.
Was ist so die signifikanteste Veränderung, wenn man es jetzt so in einem Satz auf den Punkt bringen muss?
Man muss halt ein bisschen genauer schauen. Ja? Also ich würde sagen, in der Corona-Phase, da war das so ein bisschen wie in einem steigenden Aktienmarkt. Da konntest du fast kaufen, wenn es eine attraktive Rolex, Patek, AP war. Und du warst dir fast sicher, dass du nach ein paar Wochen oder Monaten damit vorne warst. Mhm. Oder vielleicht warst du sogar sofort gleich vorne beim Kauf. Und das hat sich geändert. Du musst heute natürlich genauer schauen. Da kommen wir ins Spiel. Das können wir schon ein bisschen überschauen. Wir sind also auf den Markt rumgehacke, da bin ich eigentlich gar nicht dabei. Ich will da so ein bisschen den Oral Bucks zitieren. Er hat gesagt, wir waren auf Mount Everest und jetzt sind wir nur noch auf 7000 Meter. Da hat er vollkommen recht. Es ist immer noch alles, sind schon alles noch immer sehr hohe Preise. Stehen da schon auch im Wald. Manche Sachen sind günstiger geworden und da, das ist ja unser Gespräch für heute, weil wir glauben, dass es ein toller Zeitpunkt ist, nach guter Informationslage zuzugreifen.
Also blind kaufen eher nicht.
War das noch nie gut.
Jetzt ist so die Zeit vom Stockpicking, würde man am Aktienmarkt sagen. Genau, richtig. Bewusst wie. Gibt es denn vielleicht, habt ihr so Beweggründe oder Gründe, woran das liegen kann, dass jetzt so ein bisschen die Luft raus ist? Also Inflation, der Yen etc.
Also, du sprichst es an, genau. Also es hat die hohe Zinslast, möchte Thomas sicher gleich was dazu sagen. Wir schauen auch auf den Yen, der seit 1,5 Jahren gefühlt auf einmal günstig geworden ist. Und wenn du dann auf den Meta-Seiten geschaut hast, dann hast du gesehen, dass die günstigste Modell, wenn du eins gesucht hast, war immer in Japan. Und es hatte was mit dem Yen zu tun. Darf man nicht vergessen, die muss man dann auch, wenn man sie in Deutschland kauft, immer noch importieren. Und es kostet so mit Zoll und Einfuhr etc. so um die 20%, bis sie dann bei dir ist. Und dann hast du noch Transportkosten. Das frisst in der Regel diesen Vorteil auf.
Ja.
Aber es sah auf jeden Fall mal günstiger aus. Und zwischen Amerika und Japan, weil die Amerikaner eine sehr niedrige Einfuhr haben, war da ein sehr reges Geschäftsunternehmen, konnte man richtig sehen, ist immer noch. Wir Europäer haben davon nicht so viel profitiert, weil wir eben diese hohen Einfuhr sparen.
Aber warum sind die Preise dann konkret gefallen? Also wenn der Yen jetzt ins Bodenlose rauscht, zum Beispiel die Amerikaner, für die wird es dann attraktiver, ja, dann müsste eigentlich die Nachfrage steigen, dann müssten ja die Preise eigentlich wieder irgendwie...
Angebot aber auch.
Okay.
Wir haben, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, immer zu beachten, dass es ein Angebot- und Nachfragemarkt ist, der aber auch ein Momentum hat. Das heißt, wenn ich heute aufgrund einer Währungssituation 500 GMTs auf den Markt schmeiße, wird innerhalb von 3 Wochen der GMT-Markt um 10-20% nachgeben müssen. Das ist aber auch nur, bis diese 500 Uhren weg sind. Mhm. Wenn danach wieder Mengen nachkommen würden, würde sich das einpendeln. Sobald der Markt dann wieder an GMTs ausgetrocknet ist, und das merkst du dann auch sofort, dauert es wieder, bis dieser Motor anläuft. Und auf einmal gibt es das Selbstbewusstsein wieder, genau, 500 Euro mehr. Jetzt kostet die nicht mehr 10,5, sondern 11,8. Die ist auch verkauft, dann kostet die 12,3. Mhm. Dann wird die auch verkauft und so weiter. Also das ist, fallen ist immer relativ schnell. Und steigen dauert dann doch ein bisschen länger. Und da muss eben ein Sale dahinter stattgefunden
haben. Also haben viele Japaner viele Uhren auf den Markt geworfen.
In Japan gibt es eine unendlich große Menge an Armbanduhren. Wir machen uns keine Vorstellung.
Plus, da wird ganz Asien gedealt. Ne? Ja. Darf man nicht vergessen, da gehen die Philippinen, die Indonesier, viele Chinesen, Taiwanesen vor allen Dingen. Da ist sehr viel Geld in Taiwan. Mhm. Die handeln am liebsten in Tokio, weil das ist sehr sicher, sehr ordentlich. Und wir sind mal schockiert gewesen, wenn wir in Japan waren. Thomas hat es vorhin mal erwähnt. Wenn du dann nach einer Uhr fragst in einem großen Uhrengeschäft, dann kriegst du das nicht einmal oder dreimal hingelegt, sondern 20 Mal, 40 Mal. Und du sagst, da sind ja alle Zifferblatt-Varianten dabei. Da sind die immer noch gut dabei, weil die arbeiten auch mit sehr niedrigen Renditen in Asien. Das ist anders wie in Europa und in Amerika.
Lasst uns vielleicht mal ein paar Uhrenmarken durchgehen. Ich möchte zu den Uhren auf den Tisch kommen.
Ja, weil das finde ich mitgebracht.
Fangen wir vielleicht mal beim allergrößten an, Rolex. Okay. Da ist ja in den letzten 14 Monaten auch eine große Sache vor allen Dingen passiert. Sie haben Bucherer gekauft. Hm. Was bedeutet das?
Puh. Riesenantwort.
Also, dass Rolex Bucherer gekauft hat, ist für alle Fälle ein Schritt, dass eine Manufaktur in den Retail einsteigt, in den Verkauf, in den größten Filialist mehr oder weniger, größten Filialist Bucherer. Dass eine Manufaktur das erste Mal über Kundendaten verfügt, konsequent auch über die Kundendaten und Verkaufsdaten aller anderen Hersteller.
Das ist echt
krass. Das Spannende dabei ist, wie viel Rolex verkauft hat und wie die hießen, das musste man ja immer auf die Garantiekarte draufgeben. Das war ja vorher schon bekannt. Aber Rolex weiß jetzt auch, wie viel Patek Philippe werden verkauft, wann werden die verkauft, welche Modelle und für welches Geld an wen.
Hat euch das überrascht, dass das überhaupt möglich ist?
Überhaupt nicht. Haben wir seit 10 Jahren spekuliert, dass das jeden Tag passieren kann.
Und ja, aber dass die dann diese Infos haben, also ist das nicht...
Ist eigentlich krass, kann auch nur in der Schweiz passieren. Ich glaube, in Deutschland wäre das als Monopol geächtet worden. Ja. Mit Recht, und die Schweizer sagen, na,
ist Überlebensgarantie,
große Schweizer Schweiz. Firmen so stark sind, ist gut für uns. Ja? Und die sehen es als kleines Land ganz anders. Ist eine unglaubliche Macht, die haben. Die versuchen diese Karten, glaube ich, auch relativ vorsichtig zu spielen, um nicht gleich alle zu verschrecken. Aber im Hintergrund passieren riesige Veränderungen. Die kriegen wir schon so mit. Ganz viele Türen, sagt man, wo bestimmte Konzessionäre, jeder Konzessionär Positionär von Patek ist praktisch eine Tür. Ja, es werden die Türen werden minimiert, weniger Händler dürfen bestimmte Sachen haben. Also das wird alles gerade überarbeitet. Ich denke, dass wir in 5 Jahren auf ein komplett anderes Umfeld schauen werden, wie es jetzt noch ist.
Du kennst dich ja besser aus als ich. Ich würde jetzt spontan sagen, das müsste ja für Rolex Gamechanger sein, oder? Also zumindest kein Nachteil.
Rolex hat eine marktbeherrschende Situation eingenommen.
Okay, also Rolex hat jetzt die Kundendaten. Die wissen, wer wann, wie, wo was kauft. Die verdienen sogar noch mit an den Verkäufen.
Von Patek und so. Von Cartier und IWC und Jäger so, etc.
Jetzt wäre ja aus meinem Verständnis das Logischste, wenn die anderen Konkurrenten sagen, okay, wir entziehen den Konzessionären die Lizenz und wir machen eigene Stores. AP macht das ja schon. Die haben ja nur noch 100 Stores weltweit. Richtig. Oder so. Die neue Chefin zum Anfang des Jahres hat ja auch schon gesagt, das wird noch mehr werden. Ja. Jäger LeCoultre hat einen eigenen Store jetzt hier aufgemacht. Also können wir uns darauf einstellen, dass die ganzen Uhrenmanufakturen sagen, Wempe, Bucherer, alles schön und gut, aber wir reduzieren das Stück weit und wir machen es einfach selbst?
Also das, was Louis Vuitton vor 30, 40 Jahren schon gemacht hat, nämlich einen Monobrand-Store, den sie selber betreiben und so gelernt hat, mit ihrem Kundenklientel umzugehen und die auch richtig zu führen, das fangen viele Hersteller jetzt eben in dem Luxussegment an. Ja. Also es ist... aber eine große Krux dabei als Manufaktur, und das hat jetzt Rolex auch wieder gut gemacht, die haben sich ein bereits bestehendes Retail-System gekauft. Wenn du als Manufaktur hingehst, so wie Audemars Piguet das gemacht hat und gesagt, wir eröffnen jetzt einen Laden, wir sind jetzt da, brauchen die, glaube ich, noch sehr viel Zeit, um genau zu verstehen, wie so ein Kunde funktioniert im Premium-Bereich. Und ich denke, speziell bei AP sind da sehr, sehr viele Fehler gemacht worden im Umgang mit Leuten, die sich sehr teure Uhren kaufen
wollen. Haben sich viele bei uns beschwert, sehr wohlhabende Leute, dass sie sowas von abgesnappt worden, wo sie gesagt haben, das lassen wir uns nicht
gefallen. Und das weltweit. Also das schon ist heftig, kein lokales ich nie gehört Problem.
Von keiner anderen Marke, nur bei denen.
Und ich weiß nicht, ob Jäger LeCoultre und die anderen Firmen das besser oder schlechter machen. Das wird man mal sehen. In München wird ja jetzt ein Jäger LeCoultre Store eröffnet. Ich hoffe, dass sie da eine tolle Kompetenzgruppe einkaufen, um die Kunden dann auch richtig betreuen zu können. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt, ins Ungewisse oder ins Nichtgelernte. So würde ich es mal sagen, als Manufaktur.
Und das macht nur Sinn in Städten wie Hamburg, Wien, München. Aber jetzt gehen wir in eine kleinere Stadt. Da willst du dann eigentlich schon als Konzessionär vorhanden sein, aber eben nicht deinen Monobrandstore haben, weil der wird sich sicher nicht in Augsburg oder in Nürnberg so tragen. Da brauchst du dann schon jemanden, auch in Dresden, wo dann mehrere Marken untereinander konkurrieren.
Lasst uns vielleicht mal einmal draufschauen. Und ich würde ganz gerne mal mit Rolex beginnen.
Ja, also was mir wichtig ist, dass man, wenn man heute auf Uhren schaut oder auch bei uns auf Uhren schaut, dass man wirklich 2 oder 3 teilt. Das eine ist, es ist eine moderne Uhr, die ist 2 bis 15 Jahre alt und die ist bei uns gebraucht. Ja, und die kauft man für den und der Preislevel. Der war früher mal Überliste, jetzt ist der Unterliste, hat immer was damit zu tun. Dann haben wir so eine Neo-Vintage-Sektion. Das sind so Sachen, ich würde mal sagen, ab 99 bis hin zu 1980. Und dann gibt es die wirklich Vintage-Uhren, die sind ab 1980 bis...
Und älter.
Und älter, genau. Also 70er, 60er, 50er Jahre. Und wir haben jetzt überall mal so kleine Beispiele, dass man ein bisschen drauf gucken kann, mitgebracht, auch von verschiedenen Firmen. Und da ist Rolex natürlich immer ganz interessant und auch als Erste immer zu nehmen, weil die in den 40er Jahren Uhren produziert haben, die heute noch überlebt haben, weil sie wasserdicht waren. Viele sind ja abgesoffen im wahrsten Sinne. Und eben halt auch neu sehr bekannt sind. Und für mich einer der verrücktesten Uhren, die jemals produziert worden sind von Rolex und sicher aber auch einer der aufwendigsten, liegt jetzt hier ganz rechts. Das ist die größte auch auf dem Tablett.
Ist das eine Deep
Sea? Nee, Deep Sea, ja. Sogar als Laie aufgefallen.
Kann ich als Gürtelschnalle tragen.
Ist das die normale Größe von der Deep Sea oder ist das nochmal Jumbo Jumbo?
Challenge, die ist 50 Millimeter breit. Wir haben sie erst einem Kunden verkauft. Wir haben schon ein paar verkauft. Es ist sehr schwer, diese Uhr zu kriegen. Aber wir haben sie erst einem Kunden verkauft, der gesagt hat, können Sie die mir bitte an mein Handgelenk anpassen? Und der ist dann auch aus dem Laden so rausgelaufen. Was ich lustig fand, der ist nicht klein, aber selbst für diesen großen Mann war die Uhr einfach too big. Ich gebe sie dir mal, damit du dir mal dieses Gefühl am Handgelenk.
Unverhältnismäßig leicht eigentlich durch Titan.
Ja. Wäre ein Stahl gar nicht tragbar.
Ich habe ja sehr dünne Handgelenke. Ich muss jetzt einmal.
Musst.
Das wird jetzt peinlich. Wie oft gibt's die so? Weltweit oder
jeder Konzessionär kriegt nur ein oder zwei pro Jahr. Mhm. Dass wir davon ein paar haben, hat immer damit zu tun, dass wir einfach so eine Ankerstelle sind, wo ganz viele Leute sagen, ja, das bringe ich zu Bachmann und Scheer. Also zu uns fließt schon sehr viel. Und dann wir zahlen allerdings dann auch nicht das, was sie im Laden kostet. Die kostet, glaube ich, um die 25.000, 26.000 Euro. Die wird schon deutlich höher gehandelt. Da steht eine 4 davor im Verkauf und wir verdienen an sowas auf jeden Fall nicht 20.000 Euro, sondern dramatisch weniger. Aber es geht uns darum, sowas anbieten zu können und es ist schon beeindruckend. Die Uhr haben sie nur eigentlich aus einem Grund rausgebracht, das ist unsere Vermutung, wir wissen es nicht, weil Omega, der ewige Konkurrent, eine Uhr rausgebracht hat, die war 7.000 Meter wasserdicht und hat praktisch alle anderen Rolex-Uhren so ein bisschen zur Seite geschoben, so, ja, aber die tieftauchendste Uhr ist jetzt eine Omega und hat Rolex gleich nachgelegt. Ich glaube, dass sie mit der Uhr nicht wirklich Geld verdienen, weil sie viel zu wenig herstellen davon, sondern das war einfach nur ein Zeichen, wir sind die Größten und alle können uns mal. Ja? Und das ist auch gelungen, gefühlt.
Ist ja auch gutes Marketing dann.
Ja, das ist eine klassische Sammleruhr, die wird auch in 10 Jahren noch in irgendwelchen Sammlungen, wenn wir damit zu tun haben, das haben sich Leute gekauft als Wertanlage. Und ich kann auch nicht sagen, dass das blöd ist. Es ist technisch aufregend. Und ich
wenn würde sie eingestellt wird, sagen, ist super.
Genau, in dem Moment, wo sie eingestellt wird, kann man in den nächsten Jahren wahrscheinlich von der Verdopplung des Preises, also nach 5 Jahren oder so, sollte sie dann dramatisch teurer sein.
Solange sie sie nicht in Gold rausbringen, ist alles okay. Sag ich. So, weil das dann, kleinere Modell ist in Gold rausgebracht.
Dann wird es auch deutlich schwerer.
Dann wird es deutlich schwerer.
Was war denn die letzte Rolex, die eingestellt wurde? Haben die nicht die Milgau eingestellt?
Es gibt von der Milgau ein paar Zifferblattvarianten, die so nicht mehr hergestellt werden. Auch bei der Yachtmaster gibt es das. Das Modell selber gibt es noch. Wir hatten gehofft, dass sie eingestellt wird und durch eine modernere ersetzt wird. Da sind wir anscheinend noch dran, weil wir finden, dass die aktuelle Milgaus eigentlich nicht dem entspricht, wie sie aussehen sollte. Sie sollte spannender sein. Sie ist eigentlich zu banal gerade, die aktuelle Milgaus. Wir sind ein großer Fan dieses Modells. Wir haben jetzt gar keine da, aber wir können dir gerne noch eine nachher vielleicht bringen zum Filmen. Aber wenn du beim Rolex bleibst, jetzt kann der Thomas aus eigener Erfahrung, weil ich glaube, du hast sowas in deiner Sammlung, sprich doch mal kurz drüber, warum hast du dir die gekauft?
Ja, da ist ganz wichtig, dass du mir die daneben noch gibst.
Die ist relativ schwer.
Ja,
genau. Platin.
Platin, ne?
Merkst du jetzt den Unterschied? Das ist auch Platin.
Okay, aber ist schon gefühlt die Hälfte.
Richtig.
Oder auf jeden Fall deutlich weniger.
Wieso? Und jetzt kommt die Antwort.
Du hast hier einmal das Plexiglas-Modell von 1965, 70, so in dem Bereich sind die gebaut worden. Und interessant, ich hatte letzte eine alte Preisliste in der Hand, von 1968 war die. Mhm. Und da hat die Plexiglas-Variante Platin Day-Date gekostet 16.000 D-Mark und die gleiche Variante in Weißgold 3.000 D-Mark. Und da merkst du, was für ein exorbitanter Unterschied damals mit Platin, Verarbeitung und dem Material einherging, also preislich einherging. Das ist heute nicht mehr so extrem. Hm. Also die Platinuhren heute kosten so circa das Doppelte. Obwohl das Material, ja, wenn man es kaufen würde, ja deutlich günstiger ist. Also Platin ist ja im Vergleich zu Gold gefallen, massiv gefallen eigentlich. Aber die Verarbeitung ist sehr aufwendig. Da gehen immer wieder die Maschinen kaputt, weil es einfach sehr hart ist.
Ja, toll, ja. Und Stückzahl.
Und die Stückzahl natürlich. Ja, werden dann weniger gebaut. So. Und das Spannende sieht man jetzt an den beiden Uhren. Platin hat immer Präsidentband, also dieses etwas breitere Band, das es nur in Edelmetall gibt, und hatte immer eine glatte Lünette. Ja, daran konntest du sofort erkennen, es ist eine Platinuhr, für Leute, die es wussten. Und das hat natürlich intern schon so ein bisschen Spaß gemacht, bist da ganz dezent unterwegs. 99% haben gedacht, du hast eine Stahluhr an der Hand. Und das eine Prozent hat sich auch schon mal informiert und weiß, das ist eine Platinuhr. Und wenn du die in die Hand nimmst und so ein bisschen hebst, dann hast du irgendwie so ein royales Gefühl, ja, weil du denkst, oh Gott, ist das schön schwer. Ja? Genau, also irgendwie hat das eine gute Ausstrahlung, so schön schneeweiß und toll. So, und Rolex hat jetzt bei der letzten Veränderung 2 Sachen gemacht. Die haben einmal die Le Mans rausgenommen, was uns sehr gewundert hat, diese Daytona in Weißgold, haben die durch eine gelb-goldene ersetzt. Und sie
nach
haben,
einem Jahr.
Nach einem Jahr, war auch ein absolutes Novum. Und haben bei der Day-Date eben die Lünette eingestellt. Das heißt, die Lünette gibt es jetzt nicht mehr glatt, sondern nur geriffelt.
In Platin. Und das ist
in
das
Platin. Besondere.
Und das ist das geärgert.
Extrem, weil ich fand, das ist so ein Symbol seit den 70s von der Platin-Variante. Und heute hast du keinen optischen Unterschied mehr, nur noch durchs Zifferblatt vielleicht.
Die Platin-Daylight gibt es nicht mehr mit glatter Lünette?
Nein, wird nicht mehr gebaut. Die gibt es jetzt nur noch mit dieser Weißgold-Lookalike, ist ja auch Platin, aber mit dieser geriffelten Lünette. Und du hast jetzt keinerlei optischen Unterschied mehr. Und das, finde ich, hat die Geschichte etwas kaputt gemacht von der Platin-Daylight. Und gleichzeitig, und das ist jetzt das Spannende, deswegen reden wir drüber, sind die Uhren mit glatter Lünette meines Erachtens ein super spannender Investor-Case. Weil diese Uhren haben vor 2 Jahren noch um die 75, 80 gekostet, gebraucht. Und die kosten heute 55.000 bis 65.000 Euro. Und
das empfinden wir jetzt als Kaufpreis. Der Thomas hat nach dieser Ankündigung sofort sich, weil er das Modell mit 40 mm liebt, sich sofort eine der letzten glatten Platin, die Thomas für sich privat gekauft, weil er sagt, das wird mal gut. Das sind so unsere Überlegungen zum Thema Wertanlage. Ne?
Ja, wird nicht mehr gemacht. Und ich glaube, das trifft jetzt auch der Punkt ein bisschen, wo man rauspickt. Wenn du heute den kompletten Uhrenmarkt anschaust, dann ist der erst komplett gestiegen, dann ist der komplett gefallen. Und jetzt, und das ist das Interessante, was entwickelt sich wieder, was hat genügend Auftrieb, sprich Nachfrage, dass das eigentlich so ganz langsam nach oben geht. Ja? Und da könnte sowas, was eben nicht mehr produziert wird oder was interessant und vom Markt eigentlich so geliebt worden ist und nicht mehr produziert wird, ganz spannend sein.
Wir sind, wie gesagt, gerade in einem Kaufjahr. Also es ist ganz schlau, dieses Jahr seine Angst zu überwinden, die ist bei den Aktien ja nicht so, ist ja irrsinnig hoch sind die. Da muss man ja Angst haben, kauft man jetzt gerade am Peak und wird es wieder fallen. Bei den Uhren ist es eigentlich gerade toll, weil es andersrum ist. Also wir versuchen unsere guten Jungs, das sind unsere Sammler, unsere Investoren und unsere ganz engen Leute, die wir uns um uns scharen, mit denen wir viel mit Uhren machen, zu motivieren, und das tun die auch, Uhren jetzt zu kaufen, von denen wir sagen, das ist eigentlich, das kann vielleicht noch ein bisschen fallen, aber auf mittel- und langfristig werden die wieder steigen.
Unangenehme Frage, immer wenn man vom Käufermarkt spricht, dann ist da nicht immer so ein bisschen Hoffnung mit drin. Ich muss übrigens mein Wasserglas hier runterstellen, weil sonst halt der Lochner hier der Einzige, der sich ein Wasser eingeschenkt hat und den anderen.
Bitte lass es doch stehen, wir holen es nachher auch noch
gesehen. Solange es nur Wasser ist, finde ich das alles in Ordnung.
Du hast aber gerade gesagt, langfristig. Also ist auch
wir
wichtig,
sind auch nicht das Orakel von Delphi, aber wir haben eins festgestellt, dass wir sind schon auch vorsichtig mit Voraussagen. Ich meine, das Schwierige an der Voraussage ist, dass es eben die Zukunft betrifft. Ich glaube, das hat Einstein mal gesagt, das ist ja, who knows, was passiert. Keiner weiß das. Aber wir haben so ein Gefühl und wir glauben, dass wenn diese Zinswende kommen sollte, diesen Sommer, diesen Herbst, das ist ja noch unausgesprochen und so, man sieht so einen Hoffnungsschimmer. Wir hoffen, dass der Immobilienmarkt sich dann auch dem den Stockmarkt anschließen wird. Und wir glauben, dass natürlich das dann auch wieder rebounced, weil die Uhr ist das einzige Schmuckstück des Mannes, mit dem wir heute eigentlich gerne unterwegs sind. Und es ist eine große Liebe zu den Uhren. Und ganz viele Leute haben das. Und das ist ja das Tolle.
Zwei Fragen dazu. Immobilienmarkt hast du gerade angesprochen. Welche Rolle spielt der denn?
Du, wir spüren einfach, dass diese Immobilienwirtschaft, alles, was damit zu tun hat, ob das jetzt nur ein Bau ist, die Maklerei, Innenausstattung, Produzenten von, keine Ahnung, Marmor, Armatur und Sonstiges, die haben einfach die letzten 2 Jahre ganz schön gegen eine große Welle ankämpfen müssen. Mhm. Und diese Zinswelle hat viele Geschäfte einfach oder viele Umsätze verhindert oder viel, viel kleiner gemacht. Ja, ich meine, es sind ja sehr viele Insolvenzen jetzt von großen Bauunternehmen. Andere haben gar nicht erst gebaut, sondern warten ab, weil sie sagen, der Kunde kann gerade gar nicht finanzieren bei 3,5, 4,5, 5% teilweise. Und das zieht sich natürlich schon wie ein weltweit wie ein roter Faden durch. Also in den USA hast du dann Mortgage-Zinsen von, keine Ahnung, 8%. Mhm. Und wenn du noch alt finanziert hast, waren es halt nur 2 oder 3. Dann bleibst du in deiner alten Wohnung wohnen, bevor du das verkaufst, vielleicht sogar einen Profit mitnimmst und dann wieder. Und das merkt man, da ist ihnen einfach keine Umsätze gemacht. Und das spürt man ganz klar, im Luxussegment kommt sowas sofort an. Interessanterweise bei alten Uhren nicht so. Also alte Uhren sind nicht gefallen in den letzten 2 Jahren, teilweise sogar gestiegen, muss man sagen. Aber das ist natürlich dann schon auch Profi-Invest unter Anführungszeichen. Da musst du auch Lust dazu haben. So eine alte Handaufzug-Setona, so grandios und schön, der Jörg und ich, die finden. Wenn du die in der Hand hast, wackelt es und es ist ein Plastikglas drauf und so. Und für sowas 100.000 Euro zu bezahlen, da gibt's keinen Beifall von zu Hause meistens.
Ja? Die hat alle mal 2.500 Mark gekostet oder 4.000 Mark.
Ich verstehe das. Also. Das ist eine Schwelle, die man da übergeht. Ja, aber davon abgesehen, also der Immobilienmarkt ist ein Konsummarkt gewesen.
Und wir konnten einiges ankaufen von doch nicht unbekannten Leuten, wo wir gemerkt haben, die haben jetzt mal ein paar hunderttausend Euro mal locker machen wollen, ohne dass es jemand sieht. Und wenn du jetzt eine größere Uhrensammlung hast und du halbierst die, dann merkt es jetzt eigentlich so schnell keiner. Aber du hast wieder ein paar Mark ohne langen Gespräch in der Tasche. Also so ein paar Ankäufe konnten wir schon machen, wo wir merken, da hatten Leute Lust, das zu verkaufen. Ja, die sind natürlich geschickt, die also, haben das nicht verschenkt, keine Sorge.
Reden wir nicht drum rum, da haben einige richtig Probleme bekommen und Geld gebraucht.
Mussten, das ist unsere Vermutung. Es schien so, aber nicht so viel, als dass man sich jetzt danach in die Hose gemacht hat. Also wir reden nicht von 20 oder so. Das ist so eine Zahl.
Aber gleichzeitig haben sie nicht zugekauft. Also viele haben auch nicht verkauft, muss man auch sagen, die wir kennen. Die haben diese Stabilität durchaus in ihrem Konzern oder in ihrer Company gehalten. Aber sie haben halt nicht zugekauft. Mhm. Und das ist das, was du dann merkst.
Ihr habt gerade die ganz alten Uhren angesprochen. Mhm. Ich war vor unserem Gespräch einmal bei euch im Online-Shop. Natürlich nur aus Recherchezwecken. Ich habe gesehen, ihr habt eine Rolex aus dem Jahr 1925. Mhm. Die wird nächstes Jahr 100 Jahre
alt. Wahnsinnig.
Wie entsteht da überhaupt ein Marktpreis? Weil ich kann mir vorstellen, die gibt es jetzt nicht so häufig auf dem Markt. Also wie definiert man da einen Preis? Ich glaube, sie lag jetzt bei 9.800 oder so. Ich weiß es nicht.
Die Wahl ist eine sehr gute Frage. Das hat was mit Auktionsergebnissen zu tun, Erfahrungswerte, die wir über Auktionsergebnisse oder eigenen Verkäufen aufbauen konnten. Aber das sind schon so Sachen, da guckst du auch mal nach, wie wurde was Ähnliches in den letzten ein, zwei Jahren mal, wenn sowas versteigert worden ist, was hat es erreicht? Wir wollen immer günstiger sein wie die Auktionspreise in der Regel. Und so kommt das zustande. Wir haben auch so ein paar Tiffany-Uhren, die sind sogar noch älter wie 100 Jahre. Und man sagt, es ist eine total aufregende, schöne Uhr. Was ist sie genau wert? Ist auch ein bisschen ein Rumstochern und Raten. Und wenn wir sie nach einem Jahr nicht verkaufen, sind wir zu teuer. So sieht's aus. Hm. Manche Produkte, da gibt's auch nicht so viele Kunden. Da musst du tatsächlich ein oder zwei Jahre auch auf einen Kunden warten, der dann sagt, oh, ist das schön, das hätte ich gerne.
Das hat mit dem Preis dann gar nichts zu tun. Also das ist immer das, was uns so schockt. Du kannst eigentlich einen Marktpreis bringen, und das hat aber nichts damit zu tun, dass das dann jemand kauft, sondern gerade bei diesen ganz alten Sachen, ist es ein bisschen so wie diese alten Oldtimer aus den 20er Jahren oder aus den 40ern. Also die ganz frühen, da musst du einen Bezug irgendwie dazu haben. Ja.
Das finde ich aber ganz spannend, als du das gerade gesagt hast, wenn man jetzt hört, als Nicht-Experte, Rolex 1925, ich hätte jetzt spontan, denkt man sich erstmal, wow, das muss ja so die teuerste sein. Es ist dann was Gefragtes. Klar, Angebot und Nachfrage ist natürlich immer preisbestimmt, aber
Rolex ist seit ein paar Jahren, ich nehme deine Frage wahrscheinlich ein bisschen vorweg, die große Zeit von Rolex hat nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden, eigentlich in den 50er Jahren. Das haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon ein bisschen erklärt, als die Abenteurer, die in den Mount Everest bestiegen haben, Kampftaucher, Leute, die Rennfahrer waren, all diese modernen Helden, die brauchten Toolwatches und Rolex und Omega haben sich da total angesprochen gefühlt, das zu liefern. Und die tollen Sachen, auf die wir heute gucken, die sind fast alle von ihrem Urdesign aus den 50er Jahren. Also die erste Sub, die erste Milgauss, die ersten tollen Day-Dates. Es ist immer meistens seit den 50s. Mhm. Die 40er Jahre sahen noch anders aus.
Aber ganz banal, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass die Uhren eben heute groß genug sind und heute diesen Lifestyle und Spirit bringen, den wir Jungen unter Anführungszeichen oder die unsere Generation auch gerne tragen würde. Mhm. Und wenn du dir diese 20er-Jahre-Uhr anschaust, das ist schon ein knallharter Dandy-Look, mit dem du da unterwegs bist. Meist relativ klein und Goldband und Vorsicht mit Feuchtigkeit und so.
Aber kommt das jetzt nicht wieder? Ja, also ich habe das Gefühl, so dieser Old Money Style, das kommt jetzt so aus der Popkultur. Die Leute aus meinem Bekanntenkreis kenne ich das. Der Trend geht eher wieder zu kleineren Uhren. Ja. Ich habe vom Gefühl her, glaube ich, dass das Cartier gerade sehr schön aufschnappt. Ja. Also die profitieren. Total. Ich bin auch ein Opfer davon. Mhm. Okay. Und der Trend geht eher wieder zu diesen etwas kleineren Uhren, vielleicht so diesen Dandy-Look.
Ich unterstütze deine These und Cartier ist total im Aufwind. Ich war letztens auch erstaunt, dass sie sich an Platz 2 hinter Rolex jetzt geschoben haben. Mhm. Das war mir vorher, die haben sich wirklich so nach oben gearbeitet und die verkaufen aber keine wirklich teuren Uhren. Also ich glaube, dass 90% den ihre Uhren unter 20.000 Euro kosten. Ja, was würdest du sagen?
Ja. Also ich muss sagen, ich bin beeindruckt, wie die das Social Media gespielt haben. So, dass auch
Life needs more Cedar Point, and that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
Meine Töchter zu mir kommen und sagen, hast du einen Tank? Und ich so, was?
Ja.
Ja, so eine Cartier-Tank. Ich so, okay, woher kennst denn du das? Also, oder Santos, ja, das sind ja Namen aus den 80er, 90er Jahren, haben die toll gemacht. Aber, und jetzt kommt die Realität dahinter, wirklich kleine Uhren oder dieses wirklich dandyhafte aus den 70s und 80s, gibt's ja auch. Das wird zwar auf Auktionen auch schon immer teurer und wird mehr, aber so richtig rumlaufen sehen bei uns in München und Deutschland nicht, das machen interessanterweise Amis. Die geben 75.000, 220.000 Euro für eine Crash aus oder für so eine Minitank, Engländer. Wo wir alle sagen...
Ja, ich würde sogar international sagen, Engländer, es könnte auch ein Inder in England sein, der das
gut findet. Ja, in Europa und Deutschland ist es schon noch langsam. Der Top-Markt, Target-Markt ist USA.
Aber glaubt ihr, dass das jetzt Watches. Langfristig, also wir hatten jetzt ein Zeitalter, Sport, Stahl, okay. Mhm. Könnte es sein, dass es jetzt zu einem Wechsel kommt und so eher so diese Dresswatches, kleiner, dass die jetzt so langsam, oder ist das?
Ich glaube, wie in ganz vielen Bereichen in diesem Leben gerade finden ganz viele Dinge gleichzeitig statt. Und es gibt diesen Trend innerhalb von verschiedenen anderen, noch größeren Trends. Also du hast sowohl Recht als auch Unrecht. Also ich würde dir nicht,
ist ein Zukauf.
Nicht verneinen, was du sagst. Mhm. Aber es ist nicht so stark, als dass ich das jetzt so als großes Topic besprechen würde, weil es ist ein Nischen, Erscheinung, von der du gerade sprichst. Es kann aber sein, dass wir in ein paar Jahren hier sitzen und ich sage, Sinan, du hast es vorausgesehen. Wir wissen nicht alles. Wir sind oft auch überrascht.
Vielleicht ist die Uhr dann 40.000 Euro
wert. Ja, vielleicht bist du in 5 Jahren ein Genie. Bei uns hat es angefangen, dass wir gemerkt haben, als Cartier neue Uhren lanciert haben, die relativ teuer waren, dass auf einmal diese 80er-Jahre-Uhren, die dann deutlich unter Hälfte von diesen Neupreisen gekostet haben, da sind sie reingekommen und haben sich dann dieses Schnäppchen geholt, gemerkt. Ich dachte nicht, wow, die neue kostet 25, die Panther. Und ich gehe jetzt hier gerade mit 7 raus. Das ist allerdings schon wieder vorbei. Also die Sachen sind teurer geworden. Die kosten jetzt mehr, die aus den 80er Jahren. Also wer dieses Tal über mehrere Jahrzehnte ausgesessen hat, der lacht jetzt bei Cartier.
Aber es ist ein schönes Beispiel dafür, dass du als Investor eigentlich darauf angewiesen bist, dass die Firma, die Produkte, die du von dieser Firma gekauft hast, ihre Sache gut macht. Ja. Ja, die muss eigentlich nach außen hin die Welle bringen und dann kannst du auf dieser Welle
mit. Und die Preise hochziehen. Also Rolex wissen wir alle, dass wir im Schnitt, wenn wir zurückgucken, im Schnitt zwischen 8% und 10% pro Jahr die Preise erhöht haben. Also wenn du eine Rolex kaufst, ganz normal zum Listpreis, wenn es jetzt nicht die allerscheußlichste ist, sondern sagen wir mal ein gutes Objekt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nach 10 Jahren durch die Preissteigerung, dass du dann gut investiert jenseits deines Spaßes, der ja eigentlich im Vordergrund bei der Uhr liegt, dass du sagst, es war auch aus der Sichtweise zur Uhr ordentlich. Ja.
Haben die es jetzt auch wieder angehoben? 23?
Ich glaube gerade nicht.
Nee. Ja, okay. Welche Rolle spielen eigentlich Rohstoffe? Jetzt hast du vorher über Platin gesprochen, jetzt hat ja Gold ordentlich angezogen, auch Silber. Merkt man das irgendwie? Also werden dadurch auch vielleicht die Preise erhöht oder wird das als Alibi genommen?
Thierry Stern hat gerade von Patek Philippe hat gerade gesagt, also das Einzige, was ihm gerade einen kleinen Bauchweh verursacht, ist der Goldpreis. Mhm. Und das ist jemand, der so reich ist, der das wegsteckt. Also er müsste vermutlich gar nicht die Preise erhöhen, weil wenn du jetzt die Goldpatek auswiegst und den Preis vergleichst, dann weißt du, warum der noch sehr entspannt sein kann. Nichtsdestotrotz kostet ihm das einfach ein bisschen mehr jetzt eben und zwar.
Was ist denn eigentlich der, ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Mal gefragt haben, zum Beispiel jetzt Gold, der Materialwert von so einer Uhr ist natürlich nicht jede gleich. So kann man das so ganz grob über den Daumen peilen?
So ein Goldgehäuse oder ein Goldband, je nachdem. Also wenn du jetzt eine Day-Date nimmst, zum Beispiel als Klassiker, und es einschmelzen würdest, kommt da je nach Goldpreis zwischen 3.000 und 6.000 Euro dabei raus. Ja? Je nachdem, welche Day-Date das jetzt genau ist, die große, die kleineren und so weiter. Also so ist der Spread Materialwert, der ist erstmal da. Und was so eine Uhr heute in der Herstellung kostet, da kann man sich immer nur irgendwelche Gedanken machen. von wegen Werk, Zifferblatt und das dann dazu zählen. Aber ich denke mal, dass ein gutes Automatikwerk mit 1.000 Euro im EK schon gut bezahlt ist. Mhm. Dann musst du ein Zifferblatt dazu kaufen. Das kostet dich vielleicht nochmal 200 Euro. Dann ein Glas. Ne? Das
war 100, ich glaube, was Herr May wissen möchte, ist, also wenn du bei uns eine gebrauchte Daydate kaufst für 12 oder so und zum jetzigen extrem hohen Goldpreis, hast du wahrscheinlich die 50% deines ausgegebenen Geldes in Gold investiert zum aktuellen maximalen Goldwert, den es gerade gibt. Ja, das ist auch manchmal weniger, aber das ist gerade extrem hoch. Also ich habe sogar Kunden, die sagen, biet mir doch mal jede tolle Daydate. Ich hatte das Gespräch letzte Woche an und sagt, wenn die so zwischen 11 und 12 kosten und wenn du sagst, kauf die, leg die mir alle in den Korb, ich kauf die alle. Ich habe gesagt, das ist dir schon klar, dass du jetzt nicht Gold kaufst, sondern Rolex Daydate. Sagt er, wie viel ist denn jetzt das Rolex Daydate wert? Habe ich gesagt, das kann man ja gerade ausrechnen, ca. 6.000 Euro und der Rest ist Gold. Sagt er, das findet er ein ganz tolles Ratio, er ist der Kunde.
Ja, aber das macht so eine Golduhr vielleicht schon attraktiver nochmal, weil Gold ist halt wirklich universell und ja, vielleicht jetzt
Zweifel einschmelzen.
Zweifel.
Mein Vater hat immer gesagt, er versteht nicht, dass Stahluhren zum Teil teurer sind wie Golduhren. Mhm. Das kann nur daran liegen, dass die Leute, die da kaufen, den Zweiten Weltkrieg nicht mitgemacht haben, weil Gold ist Gold ist Gold. Mhm. Und zu dem jetzigen Zeitpunkt gibt ihm diese Aussage wieder recht.
Ein spannender Aspekt gerade, was ich mir gedacht habe, ihr müsst ja eigentlich als Uhrenexperten nicht nur Experten für Uhren sein, sondern für, du hast gerade über Instagram gesprochen, für Trends bei Werbung. Wer sind gerade Köpfe, die Uhren vermarkten, sogar Mode, Kunst? Also ihr müsst ja eigentlich wirklich so einen ganzen Kosmos da beackern. Und ich habe, als wir hergefahren sind, habe ich gesagt, eigentlich ist es interessant, Roger Federer war ja lange so ein Ambassador, ist er, glaube ich, immer noch, aber er ist jetzt ja schon abgetreten. Rafael Nadal hat jetzt zum ersten Mal French Open in der ersten Runde verloren. Da zeichnet sich auch schon das Karriereende ab. Wir kennen ja die Bilder, als er immer da saß mit der
Richard Mille. Ist das jetzt schlecht für Richard Mille, ist meine Frage.
Genau, also habt ihr sowas auch im Blick, wo er dann sagt, okay, Nadal spielt vielleicht nächstes Jahr nicht mehr. Welche Auswirkungen hat das? Oder zum Beispiel ein Federer. Oder es gibt ja andere Promis auch. Muss man das alles im Blick haben?
Die Frage ist sehr gut, weil wir müssen wirklich viele Dinge im Blick haben. Mhm. Also man ist nicht nur erfolgreich, weil man den Wert einer Uhr einschätzen kann und mit ein paar Leuten schwätzen kann. Ich glaube, das können doch recht viele. Wenn man dann ein größerer Uhrenhändler und Experte wird, muss man tatsächlich sowas zur Ästhetik, zur Kunst, zu den Epochen, zum Design. Also wenn dem Thomas und mir was Gleiches, wir schauen uns auch Möbel, Autos, Lampen, alles Mögliche an und finden es dann großartig oder wollen es haben. Und dazu fällt einem dann oft auch die passende Uhr ein. Also da gehört schon sehr viel dazu. Und dass man etwas besonders schön findet, das hat auch was mit der Kenntnis zur Materie und zum Design und zur Epoche zu tun. Also ich finde, da gehört echt viel dazu, dass du das kuratieren kannst. Sonst ist es zu banal. Weil eine moderne Stahl-GMT, glaube ich, kann jeder verkaufen. Mhm. Das war ja auch in diesen Corona-Zeiten so. Aber jetzt nehmen wir mal genau das Gegenteil. Ich habe mich letztens für diese Uhr entschieden, diese zu kaufen. Ein Lapis-Lazuli-Blatt, dieses Material, Stein, kommt nur in Afghanistan vor. Für mich wunderbar. Und das in einer 60er, 70er Jahre Gold-Rolex Oyster eingebaut. Also das ist für mich Wahnsinn. Ja, das ist sowas, wo mein Herz aufgeht, wo ich sage,
passt doch gut zum
Hemd. Ja, und natürlich bin ich nicht so der klassische Golduhrenträger, aber das wäre schon eine Uhr, die ich eigentlich gerne in meiner Sammlung hätte. Ja, also sowas gefällt uns gut, dann ist der Gesamtzustand toll. Also das bedarf schon auch ein Gefühl für Schönheit, ein Sortiment jemandem vorzulegen und ihm klar zu machen, er kauft gerade was Wunderbares.
Ich denke, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, ein Punkt jetzt gerade bei der Uhr, die du rausgezogen hast. Viele von unseren Kunden wussten gar nicht, dass Rolex Steinblätter auch in den 60er und 70er Jahren gemacht hat. Wir haben jetzt auf Social Media gesehen, dass dieses Thema Steinblatt auf einmal eine sehr hohe Aufmerksamkeit bekommt und haben uns dadurch auch wieder bemüht, in dem Bereich aktiv was zu kaufen und zu suchen, muss man auch sagen. Also das trifft schon 100% zu, was du gerade eben sagst. Und bei den Steinblättern hast du zwei spannende Faktoren als Sammler. Der eine Faktor ist das Steinblatt denn noch makellos? Also nicht mal auf den Boden gefallen, kein Riss drin, nichts abgeplatzt. Da hast du von 100 Steinblättern sind sicher 40 oder 50 kaputt gegangen über die Jahrzehnte. Ja, das ist der eine Punkt. So verlimitiert es praktisch. Und der zweite wichtige Punkt, ist es denn ein Originalsteinblatt? Weil es ist relativ simpel, unter Anführungszeichen, so Steinblätter zu fälschen und einfach neu zu bedrucken. Und wir hatten da sehr viel spannende Diskussionen auch drüber. Zum Beispiel bei diesem Modell mit Plexiglas steht praktisch ein T unten noch dazu, so als ob es ein Tritiumblatt wäre, also dass da irgendwo Leuchtmasse drauf wäre. Aber die Blätter sind damals so gebaut worden, ohne Leuchtmasse und trotzdem mit dem T. Und wir haben das auch mit dem Kunden letztens besprochen. Er sagt, ja, aber dann kann das doch nicht original sein. Dann haben die entweder die Leuchtpunkte runter oder die falschen Zeiger, weil da ist ja auch keine Leuchtmasse drin. Doch, doch, das ist genauso
produziert. Genau so muss es sogar sein. Ja, also wenn es andersrum wäre, würden wir es gar nicht kaufen.
Für die Variante mit Plexiglas jetzt.
Ja. Aber da wird es dann schon sehr kompliziert. Naja, oder? Mit den, also das, ja, da eine Fälschung zu erkennen, das wird schon...
Das ist deswegen, wow. Wenn wir sowas kaufen, nicht nur bei von wem kauft man das, sondern dann wird nicht innerhalb von 5 Minuten entschieden, ob das unser Eigentum wird, sondern da gehen wir dann in einem 8-10-Augen-Prinzip durch, mit Mikroskop vergrößern, diskutieren, sind alle der Meinung oder sieht jemand was, was der andere nicht sieht. Also wir bilden uns alle nicht ein, alles immer zu sehen und sehr häufig findet der Thomas was beim meinen. Man sieht es immer eher beim anderen sein, den Fehler. Man selber ist so begeistert in dem Moment. Und dann ist gut, wenn der Advokat oder Diavoli dann das Gegenargument nochmal vorauszieht und sagt, na schau doch mal.
Bin ich dir in die Parade gefahren?
Ja, absolut.
Das ist jetzt eine aus den 60ern, 70ern?
Ja.
Ich habe mal ein Video gesehen von einem internationalen Uhrenexperten. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Und da ging es auch darum, Ankauf, Vintage-Uhren etc. Und er sagte, die Deutschen haben, was Box-Papers angeht, eine Krankheit, die halten Boxen Papiere für viel zu wichtig. Im Ausland ist das kein Thema. Wie steht ihr zu dem Thema? Wenn ich jetzt hier hinkomme und sage, okay, ich möchte mir eine Uhr kaufen, die mir Spaß macht, Vintage ist, aber im besten Fall auch noch steigen kann. Wie wichtig ist das Thema, dass das dokumentiert ist mit Boxen Papieren?
Ich würde es ein bisschen so sagen, es ist nicht automatisch klar, dass wenn du Abitur hast, dass du einen sehr erfolgreichen Lebensweg hast. Und so ähnlich kann man es bei den Uhren vielleicht auch sagen. Es gibt zwei Gruppen. Die eine Gruppe sagt, ich kaufe nur mit Originalpapieren. Und wenn die bei Rolex gelocht sind, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, also gerade bei sehr frühen Uhren, dass das dann auch zusammenpasst. Und das ist durchaus ein Sammelgebiet, das man unterstützen sollte. Weil es gibt einfach von 100 Uhren nur 3 oder 4, speziell aus den 60er oder 70er, die noch die Originalpapiere haben. Das kann man schon machen. Aber die anderen Uhren dadurch wegzuwischen und zu sagen, nee, ich kaufe nur mit Originalpapieren, ist auch ein Quatsch. Weil sonst kannst du in vielen Bereichen dir überhaupt keine alte Uhr kaufen. Weil die Leute haben damals die Garantie mitgemacht, 2 Jahre, 1, 2 Jahre, dann haben die Papiere genommen und einfach weggeschmissen. Und es ist auch fairer halber gesagt, kein Echtheitszeugnis mehr. Ja? Wir sehen zu viel gefälschte Papiere auf dem Markt, die dann dazugeordnet werden, um gerade bei Uhren, die ein Problem haben, wo es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, die zu verbessern dadurch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Uhr, die keine Papiere hat, original ist, ist viel, viel höher, wie eine, die Papiere hat. Also wir reden jetzt hier von vor 1970.
Ja. Und dieses Gefühl rauszuarbeiten, das ist ein Teil unserer Expertise. Ja? Also auch eine Uhr, die Uhr hat zum Beispiel jetzt, die wir uns angeguckt haben mit dem Lapislaut, die hat keine Papiere. Deswegen wird die vielleicht auch nochmal eins länger angeschaut. Aber wie der Thomas schon sagt, die Papiere, es ist auch kein signifikanter Unterschied, wenn du sagst, ja, ich hatte die immer im Service, da kriegen wir schon Pickel. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Uhr in den letzten 30 Jahren neue Zeiger, neues Zifferblatt, neue Krone etc. bekommen hat, wo wir sagen, wäre schon schöner gewesen, wenn das Alte dran geblieben wäre, weil der Sammler will ja das Alte kaufen. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt hier eine Uhr am Handgelenk von 1979 und das Aufregende an der Uhr ist, ich hoffe, die gefällt dir, ist, dass halt alles nicht restauriert ist, sondern in einem wunderbaren Originalzustand ist. Und das ist das was Armband ich dir jetzt... Ach, vergiss das Armband, das habe ich da hingemacht. Aber es geht um den Kopf, die Lünette und das Zifferblatt. Wenn die mal im Service gewesen wäre bei dem Falschen, hätte die halt ein Austauschblatt bekommen und dann die falsche Leuchtmasse in den Zeigern. Und das hätte dann alles nicht mehr so... Die hätte dann so neu ausgesehen, wo du sagst, oh, die sieht ja aus wie neu. Aber das ist ja genau das, was der Sammler eigentlich nicht will. Der will das Alte, das schön gealterte haben. Ja. Und wenn ich
du bist bestraft worden eigentlich. Ja? Die Leute, die konsequent die Vorgaben eingehalten haben vom Hersteller, sind im Nachhinein vom Handelswert bestraft worden.
toll sind immer die Uhren, die, wenn einmal kaputt gegangen sind, Schweizer haben das gern gemacht. Die haben die in den Safe gelegt oder in die Schublade und haben nichts mehr gemacht. Die haben die auch nicht reparieren lassen. Und nach 20 Jahren haben sie sich überlegt, oh, könnte man mal eigentlich verkaufen. Die haben dann das breiteste Grinsen im Gesicht gehabt, weil du sagst, boah, das ist ja ein toller Zustand. Und sagt er, ja, habe ich auch nie geserviced und so. Das ist eigentlich fast der bessere Kommentar beim Ankauf. Ja.
Aber er hat schon ein gutes Auge. Sofort die unangenehme Frage des Armband auch. Das ist schon.
Ja, also die Uhr gab es eigentlich auch nur mit Stahlband, aber ich trage die heute halt gern so.
Ich möchte die nächste unangenehme Frage stellen.
Ja.
Die Uhr, die ich jetzt hier in der Hand habe, ist die nächste. Ich muss ja persönlich sagen, ich finde Audemars Piguet als Marke unfassbar spannend jetzt gerade.
Mhm. Ja.
Ich habe das Interview von der neuen Chefin gelesen in der NZZ, wo sie auch öffentlich damit kokettiert und sagt, ja, wir werden die Produktionskapazitäten eventuell verringern. Wo sie sagt, ja, maximal 100 Verkaufsstandorte auf der Welt. Also die machen sich jetzt gerade richtig, richtig rar. Geht die Strategie bislang auf oder kann man das noch gar nicht sagen?
Die Frage ist ja, wenn du dich anfängst, rar zu machen, hat das ja einen Grund. Ja. Wenn du sagst, ich habe vorher 100 Uhren produziert und mache jetzt nur noch 80, dann impliziert es ja auf jeden Fall mal, dass du nicht 120 verkaufen kannst, sondern eigentlich gerade mal die 100. Und um dann eine Wertschöpfung im Produkt zu erhöhen, das heißt, du hast einen Preis vorher von 30.000 Euro und jetzt verlangst du aber 38.000 Euro, das geht meines Erachtens nur über so eine Art Verknappungssystem. Ja. Ich finde, ist nachvollziehbarer Schritt. Es ist sehr, sehr gut für die Uhren, die bereits produziert sind.
Ganz genau.
Und für den gesamten Markt. Also für Uhren ist das eine gute Entscheidung. Ja, und für Leute, die so eine Uhr besitzen. So eine Audemars Piguet, Royal Oak oder auch eine Code, die haben ein so ikonisches Einzeldesign, dass es immer Menschen geben wird, die da super drauf reflektieren. Deswegen brauchen die sich auch gar keine Sorgen machen. Ich glaube, die können fast nichts falsch machen in dem Zusammenhang. Sie können nur eins, sie können versuchen, den After-Sales-Service so zu entwickeln, dass ich als Kunde, der über die letzten 10 Jahre mir viele Audemars Piguet-Produkte gekauft hat, total zufrieden mit der Firma bin über die Geschwindigkeit von der Grundüberholung, der Reparatur, der Garantieleistung, über das Miteinander, die Schnittstelle des Verkäufers oder der Annahme, ich möchte ein Lederband kaufen bei Audemars Piguet. Das spricht sich so leicht aus. Mach das mal. Weißt du, das sind so Schritte, das sollten die dazulernen. Wie viel Filialen oder wie wenig, das ist, weiß ich gar nicht, wie wertvoll oder wie wichtig das ist. Viel interessanter ist, dass sie mit dem Kunden lernen, richtig umzugehen. Bisher hat es eben der Konzessionär für sie gemacht. Mhm. Und ich bin ein riesen Freund von Royal Oak, war ich schon immer, auch wo die ganz günstig waren. Und ich finde, die Uhren haben diesen ersten Platz im Olymp verdient, des Uhrenhimmels. Aber jetzt muss die Firma halt auch wirklich den Kunden richtig betreuen lernen. Und ich habe Lust, dass wenn ich 100.000 Euro für so eine Uhr ausgegeben habe, und die ist jetzt aus Keramik, ja, das heißt ein geniales Produkt, weil verkratzt nicht, ziehst du 3 Monate am Strand an und du siehst keinen Unterschied. Mhm. Schlecht ist, wenn du sie auf den Marmorboden fallen lässt, dann bricht wahrscheinlich was. Ja, ich habe es noch nicht ausprobiert.
Ich werde den Boden in meiner Villa austauschen
lassen. Ja, 25.000 Euro los bei so einem Gehäuse.
Ja. Das alles ja nicht alles mit Flusenteppich. Aber das ist natürlich schon ein innovativer Schritt, das so komplett umzusetzen. Und steht der Uhr ganz hervorragend. Und da gibt es sicher viele Leute auch in der Zukunft, die genau so einen Gegenstand haben wollen und machen wollen. Aber nochmal, der After-Sales-Service ist so viel wichtiger, wie diese Firmen immer von sich ausgeben. Die Leute wollen einen guten Service.
Noch ein paar Worte zur Uhr, die ist natürlich sehr selten, ganz schwer zu kriegen. Also wenn du jetzt als Sinan Krieger da zu AP reingelassen würdest, ich gehe mal davon aus, dass sie dir die Tür öffnen, wenn die nett sind, dann würdest du schockiert sein, was für eine Barriere dir vor diesem Kauf bevorstünde. Also angenommen, du hättest das Geld, diese Uhr zu kaufen, weil du sehr erfolgreich bist in deinem Beruf und das bist du ja. Es ist aber nicht so, dass du sagst, guten Tag, Mario Lochner, Sinan Krieger, wir beide kaufen heute 2 Royal Oaks, was haben sie denn da? Dann kriegst du erstmal einen entsetzten Blick, dann
du brauchst erstmal einen Termin, lachen die. Erstmal einen Termin machen.
Ja. Und dann werden sie dir sagen, dass du hier nicht einfach eine Royal Oak da hier uns wegkaufen darfst. Und du sagst, wie? Ja, wir haben noch andere Modelle. Wie wäre es denn, wenn sie erst mal zeigen, dass sie ein Audemars Piguet-Fan sind?
Dann gibt es den Tourbillon.
Und du, ah ja, es gibt einige wieder, Uhren, von denen die sich freuen, dass du die vor deiner Bestellung einer Royal Oak, und wir reden noch gar nicht von der Keramik. Das ist nochmal
high-end. Wo liegt die jetzt preislich?
Über 100.
Wie hat die sich entwickelt in den letzten?
Das wird über Liste gehandelt.
Über noch.
Das
über.
Ist,
kriegst du nicht.
Also kostet bei uns 129. Und ich glaube, der Listenpreis ist 89 oder so.
Und wo lag die vor 6 Monaten, vor einem Jahr? Auch auf dem Niveau oder?
Deutlich höher noch. Deutlich also höher. Waren wir bei 170, 180, als die auf dem Markt rauskam.
Ich meine, dieses Spiel, du kriegst die Uhr nicht, du musst erst Ausgleichskäufe machen, das kennt man ja auch von anderen Marken. Ich muss persönlich sagen, ich habe Angst vor dem Audemars Piguet-Laden.
Hier. Schwellenangst.
Ja, auch. Das ist der einzige Laden, wo ich massive Schwellenangst habe.
Da sieht man ja von außen auch quasi nichts.
Ich glaube, das ist extra so.
Bitte kommen Sie nicht.
Ja, also da habe ich wirklich das Gefühl, die wollen mich gar nicht.
Ich habe wirklich sehr selbstbewusste Kunden mit dem Thomas, die schwer reich sind, die haben das auch.
Glaubt ihr, dass das so eine Marke, zu einem gewissen Grad macht das Rolex ja auch. Ne, die sagen, ach, du willst die Daytona, das ist süß, stell dich mal hinten an. Kann das aber irgendwann eine Marke auch kaputt machen? Ich erinnere mich an einen Blogbeitrag von einem Arlange und Söhne Kunden, der mal geschrieben hat, ich habe schon 20 Uhren bei euch gekauft, denn jetzt wollte ich die Odysseus haben und ich kriege die nicht. Und das hat schon eine Runde gemacht. Ist da nicht auch eine große Gefahr jetzt, was AP macht?
Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Du hast die Sympathiewerte sinken auf einmal dramatisch. Früher bist du zu Bucherer gegangen oder Wempe und hast dir deine Audemars da angeguckt und du hast es mit professionellen Verkäufern zu tun gehabt und mit einem Verkaufssystem, das dir zwar auch klar gemacht hat, dass du die Uhr jetzt nicht kaufen kannst, und obwohl du sie wirklich willst, dauert das halt vielleicht, aber du bist da auf jeden Fall aufgenommen worden, du warst da in einem System. Ich glaube, dass diese extreme Verknappung und dieser extreme Auftritt, den jetzt AP jetzt speziell gerade macht, der ist, glaube ich, nicht gesund fürs Produkt, weil am Schluss möchtest du ja auch einen Sympathiewert für die, du möchtest ja mit der Marke ein bisschen identifizieren können auch. Du willst ja ein bisschen Audemars auch sein, ja. Und ich find, wenn die nicht nett sind, willst du das einfach nicht mehr.
Mm. On the edge. Ich finde die sind nach wie vor toll. Ich habe mit dem Laden ja gar nichts zu tun. Wir gehen ja nicht ein und aus.
Euch mögen sie wahrscheinlich eh nicht so.
Weiß ich nicht, völlig neutral.
Also die vielen Firmen haben in Wirklichkeit nichts gegen uns. Also auch die ganz großen Marken empfehlen uns auch. Wir kriegen auch von der Konkurrenz, von den großen Marken Kunden geschickt, weil die bestimmte Sachen nicht selber kaufen oder bestimmt andere Sachen nicht kaufen. Aber aber wir haben mit dem Laden nichts zu tun. Ich mag, wie Thomas, sehr, sehr gerne das Royal Oak Modell, auch die Code. Aber wir hören es also eher mehr. Also ich würde nur als, wenn ich die beraten würde, würde ich da auf dieses Thema, das würde ich versuchen zu verbessern.
Letzte Frage dazu. In dem Interview sagt sie auch, dass die Marke noch nicht so weit ist, aber die denken darüber nach, in das Pre-Owned-Geschäft einzusteigen. Mhm. Rolex hat das ja schon gemacht. Das wäre jetzt die zweite große Marke, die das macht. Das wäre direkte Konkurrenz dann für euch. Wie seht ihr das?
Also Rolex stellt ja über 1 Million Uhren pro Jahr her. Also da gibt's gebraucht richtig was auf dem Markt. Deswegen total nachvollziehbar. Ob das für die wirtschaftlich ein kluger Move ist, wage ich zu bezweifeln. Aber das steht jetzt mal auf einem anderen Papier. Aber Audemars Piguet und die Stückzahlen davon über die letzten 10 Jahre, die paar Uhren, die verkauft haben über die letzten 20 Jahre, was will man denn da für ein Volumengeschäft machen? Also das habe ich noch nicht verstanden. Ich meine, wir reden ja von dem Konzern und nicht von Bachmann und Scher. Wir wären froh, würden wir den Umsatz machen. Aber die wollen ja dann auch richtig bei dreistellig im Millionenbereich da aktiv unterwegs sein. Und ich glaube,
Aston Martin verkauft auch gebrauchte Aston Martins und sagt, Das ist aus von uns, wir kennen das Auto, haben es wieder schön gemacht, jetzt kaufst du den wieder. Aber das wird wahrscheinlich nicht den Löwenanteil bei Aston Martin ausmachen. Also wir sehen all diesen Dingen sehr entspannt entgegen. Wir haben auch geguckt, erstmal als Bucherer mit ihren pre-owned Watches kam, was das mit uns macht.
Gott sei Dank nichts.
Nicht so viel.
Ihr bleibt entspannt.
Der Markt ist eher, sage ich mal, knackiger geworden in dem Sinne, dass halt nochmal jemand, der bereit ist, was zu kaufen, also nochmal jemand, der auch Geld in die Hand nimmt, um Sachen vom Markt zu nehmen. Das hat den Markt durchaus auch stabilisiert. Also alles hat auch sein Gutes und Schlechtes. Also wir haben jetzt, wegen Bucherer jetzt nicht, haben wir ja keinen Umsatzeinbruch gehabt. Und überhaupt, das ist sicher etwas, worum es auch geht. Wir haben im letzten Jahr überhaupt kein schlechtes Jahr gehabt. Also das hat sicher auch mit ein paar Spezialkunden zu tun gehabt, die wir neu dazu gewonnen haben. Aber insgesamt haben wir eigentlich sehr, sehr robuste zahlen. Und wir finden es eigentlich immer eher schwierig, wenn Uhren so heiß sind, dass du sie kaum kriegen kannst. Das ist eigentlich die blöde Situation für uns. Also 2022 war viel unangenehmer für uns, wo alle sagen, ja, ich habe diese Uhr und die kriegst du mal ganz sicher nicht. Und heute suchen die eher wieder einen handfesten Käufer und dann kommt man auch wieder zum Deal, wo man auch was im normalen Bereich verdienen kann. Wir finden es eigentlich gerade besser.
Mal ein ganz anderer Aspekt, das habe ich vor ein paar Wochen gesehen. Da gab es einen Chart, da ging es um Bitcoin, Krypto, was ja vor einigen Jahren wirklich heiß gelaufen ist. Und dann, Korrelation, das ist immer gefährlich, aber dann hat der Markt für Uhren auch angezogen. Jetzt ist ja der Kryptomarkt, Bitcoin, Ethereum auch zuletzt wieder gut gelaufen. Hattet ihr da schon Kundschaft so nach dem Motto, hey, ich bin jetzt reich geworden mit Krypto, ich würde mir jetzt gern entweder mal umschichten in Uhren oder ich gönne mir jetzt einfach mal eine Uhr?
Also mir kommt es so vor, als ob bei der letzten Rallye so ein paar Verrückte aus Dubai dann zum Teil gar nicht direkt über uns, zum Teil über meinen Schwager, der auch Uhrenhändler ist, sondern dass es Leute gab, wo du gemerkt hast, die wollen ihr Mad Money irgendwie loswerden. Dieses Mal haben wir nicht so das Gefühl, genauso wie auch bei der Börsenrallye. Ist jetzt nicht so, dass du merkst, der DAX und der Dow, die explodieren fast, dass die Leute mit so einem hochroten Kopf zu dir kommen und sagen, so, wo, jetzt diversifiziere ich noch und nehme mal ein bisschen. Kommt mir nicht so vor. Wir haben eigentlich einen sehr stable Turnover, aber dieses Peaking, das haben wir gerade eigentlich nicht so. Und deswegen versuchen wir, um jetzt wieder auf die Uhren zu kommen, Produkte eigentlich gerade zu finden, die so speziell sind, die sich von diesem klassischen Marktaufkommen loslösen. Weil wenn man den Chef von Krone24 fragt, dann schaut er auf seine Statistiken und kann dann sagen, dass das so und so viel weniger ist oder mehr das dahin gelaufen ist. Das ist eher so ein Numbers-Eating oder Crunching. Wir sehen das anders. Wir merken in diesem Bereich das auf eine natürlichere Art und Weise, weil bei uns der echte Handel irgendwie so stattfindet. Und wenn wir in sehr seltene Uhren reingehen, und da kommen wir gleich noch auf ein paar, dann merken wir, da gibt's einfach kein Vergleichsprodukt daneben. Wenn wir jetzt mal so eine Uhr rausnehmen aus 2004, das sind so die Hochjahre von Uhren, 99 bis 2004, 5, super stabil gehalten in den letzten Auktionen. Alle haben sie vorausgesagt, Uhren wird abstürzen. Genau das Gegenteil ist passiert. Da gibt's einfach so wenige, wenn wir einfach Produkte haben, die nicht so vergleichbar sind mit anderen Händlern, dann hat man eben ein Produkt, das, wenn einer die haben möchte, muss er zu dir kommen. Und die kommen dann auch
angeflogen. Also bei Uhren habe ich gerade das Gefühl, ich bin ja so ein bisschen drin aus Social Media unter Kennern, das ist gerade so die upcoming Brand. Also jeder redet über Uhren.
Wir haben pro Jahr aber zum Teil unter 1000 Uhren hergestellt. Also wir reden von einem FP Uhren, der langsam in die Rente gehen wird, der ist auch schon über 70. Der Höhepunkt seines Schaffens ist eigentlich schon, liegt schon hinter ihm. Und wir glauben, dass es eine tolle Geschichte ist. Das ist nur alles sechsstellig da, wo es spannend wird. Das muss man sich erlauben können. Also für Otto Normal ist das hier nichts.
Wo ist die dann ungefähr so sechsstellig?
Die Uhr kostet über 300.000 Euro.
Wow. Ne, die nicht, ja. Das ist
halt, pardon, zeigt dir die falsche. Genau. Ich habe dachte, du hättest die andere hochgebracht. Nee, nee.
Wir haben das gleiche noch als ewiger Kalender Ruthenium. Das bitte anschauen bei uns auf der Seite. Das kostet über 300.000.
Ich dachte, du hättest mir das Ruthenium. Ich habe dir eher zugeguckt.
Nee, du liegst bei 100 bis 180.000 Euro, wenn du dieses Segment 2000, 99, 2000, 2006, 2005 rausnimmst.
Die Uhr. Ja? Ich habe die mit 25 verkauft. Ich dachte, das wäre eine gute Geschichte,
weil mit
ich
5.000 Euro Profit gemacht habe. Wie sieht denn eure Langfristprognose jetzt bei FP Uhren aus? Gibt es da...
Für mich ist das Thema, dieses Filetstück, von dem ich gerade gesprochen habe, diese 99 bis 2006, das sind Sachen, die in sehr kleinen Stückzahlen produziert worden sind, auch mit wirklich unterschiedlichen Zifferblättern, Größen. Es gibt vergoldete Werke, Messingwerke, es gibt da zig Sachen, auch die er am Blatt gemacht hat. Das ist extrem sammelwert. Alles, was er jetzt neu produziert, ist sicher auch spannend und interessant für die Zukunft, aber hat bei weitem aus meinem Dafürhalten nicht diesen kurzfristigen Investitionspunch, weil eben noch im Laden zu bekommen. Die alten Sachen sind
wirklich heiß. Er ist aber nicht der Einzige. Also da gibt es neben ihm noch Wutilainen und Ludwig und viele kleinere Hersteller, die, wenn man sich so Auktionen anguckt, wo man die Uhr vielleicht gar nicht kennt und dann merkt, auf einmal ist die bei 700.000 Euro und du dachtest, welche Uhr soll das? Du bist total überrascht. Also dieses Small, High-End, Fine, das ist, der Markt liebt das. Ja? Und Lange und Söhne, um da auch nochmal einen deutschen Hersteller
zu nennen. Wie viel stellen die pro Jahr her auch unter?
Ich weiß es nicht genau. 5, ich weiß nur, die Uhr war auf 200 Stück limitiert. Mhm. Das ist der Datograph Lumen. Das heißt, die Uhr ist mit einem Art Dunkelglas-Zifferblatt so gearbeitet. Und alles, was hier weiß auf dem Blatt ist, leuchtet in der Nacht. Mhm. Kommt daher, weil ja früher Taschenuhren problematisch zum Ablesen waren. Und dann hat man da versucht, Systeme zu entwickeln, dass es auch im Dunkeln ablesbar ist. Hat man in die Uhr transportiert, ist einfach verdammt sexy Uhr, wenn du die
hast. Was für ein tolles Werk das ist. Du fällst eigentlich in Ohnmacht, wenn du das
Werk. Ich glaube, die würde ich jetzt spontan nehmen, ja, wenn ich mir eine aussuche.
Also eine Arlange und Söhne, ich finde, jeder Bundeskanzler sollte eigentlich eine haben. 110% stehe ich hinter der, egal ob der Herr Scholz darf die tragen. Genau, die haben wieder Angst wegen dieser Neiddebatte. Aber wir reden ja heute auch, was ist gerade schlau zu kaufen. Ich würde mich zum Beispiel an jeder Investoren- oder Sammlerstelle gerade bei Lange und Söhne schlau machen. Ich finde, das ist auch ein Preismarkt, wo man gefühlt dieses ein oder andere dieses Jahr günstiger kriegt wie in den letzten Jahren. Und da ist schon ordentlich was passiert. Mhm. Jetzt ist eher so ein Plateau. Ein paar Sachen sind sogar ein bisschen billiger geworden. Da würde ich mir genau meine Lieblingsuhr raussuchen, ob das jetzt eine Lange 1 in Weißgold mit blauem Blatt ist oder was auch immer, oder eine ganz frühe Uhr aus den 90er Jahren, wo die Böden noch geschlossen waren, oder eben so einen tollen Datografen. Ich kann es nur empfehlen. Ich glaube, auf lange Sicht hat man nicht nur einer der schönsten Dinge, die in Deutschland hergestellt werden, sondern einfach auch technisch.
Hohe Individualität auch dann da dahinter.
Ganz kleine Stück.
Da sprechen wir aber von den älteren Modellen.
Also das ist relativ modern.
Wo liegt die jetzt ungefähr?
Knapp 200.000 Euro kostet die bei uns. Ja. Und die hat Listenpreis damals gehabt um die 100, 110, glaube ich. Müsst nachschauen, aber glaube ich 110.000 Euro.
Ganz kurz ein anderer Aspekt. Ich fand es beim letzten Mal so schön, da habt ihr, glaube ich, selber das so ein bisschen als Witz so, ihr seid wie so ein altes Ehepaar. Ich glaube, das ist auch eure Stärke, dass ihr dann auch gegensätzliche Meinungen habt. Jetzt würde mich mal interessieren, wo seid ihr gerade? Gibt es da was, wo ihr komplett unterschiedlicher Meinung seid? Oder
komplett unterschiedliche Meinungen, die gibt es nur am Anfang und danach gibt es bei uns immer einen Konsens. Sonst würden wir unser Geschäft nicht gut führen können. Aber wir ohne Konsens kein Vorankommen. Aber wir haben natürlich bei gewissen Modellen, die der Jörn bevorzugt und ich sage, ich würde das auf gar keinen Fall kaufen. Mhm. Das fasse ich nicht an, das Ding. Ich meine, wir investieren ja unser eigenes Geld da auch rein.
Und ich sage dann, zu spät, du bist schon Miteigentümer. Ja. Aha, sagt er dann. Na, dann sehen wir mal. Und wenn sie dann aber verkauft ist, dann hörst du dann nicht, nee, das hast du jetzt gut gemacht, das hast du sehr gut gemacht.
Ganz normal.
Glück gehabt. Ganz normal. Gut, dass sie weiter ist. Und vice versa. Der Thomas kommt auch manchmal mit Uhren an, die vielleicht auch von der Größe, Thomas ist viel größer wie ich, und sagt, schau, wie toll die aussieht. Und ich denke mir so, wer soll das tragen? Aber so ist es. Und wir haben es eigentlich über die Jahre, und das ist das, was der Thomas mit Consent Mind hinbekommen, dass wenn der eine sich in eine Uhr hinein verliebt, der andere muss ja die Uhr dann auch im Verkauf diese Liebe transportieren. Also für mich ist das Schönste, ich kaufe eine Uhr, Thomas findet sie blöd und landet aber im Verkaufsgespräch bei der Uhr und verkauft sie dann und gibt natürlich dann übermäßige Nachlässe, weil die Uhr ja nichts wert ist, und sagt, ja, wir haben die jetzt doch verkauft bekommen. Und das ist für mich dann immer so, hurra, er fand sie blöd und musste sie verkaufen. Aber das sind nur die kleinen Späße. Im Wesentlichen muss das passen. Wir versuchen mit sehr viel Verstand und natürlich auch im Gespräch, wir nutzen natürlich nicht einmal nur unsere beiden Gehirne, sondern wir nehmen auch zum Teil Leute, von denen wir glauben, dass sie in bestimmten Bereichen vielleicht sogar noch mehr wissen, in so Teilbereichen, fragen wir die auch mal oder auch Mitarbeiter oder auch mal den Uhrmacher. Wir gehen mal hoch zum Wolfgang und sagen, wie findest du denn das jetzt von der technischen Komponente? Und hören uns an, was der uns zu erzählen hat. Und so bildet sich dann ein Gefühl. Und das ist eigentlich die Stärke, ist, dass du eben so eine Art, wie heißt es, im Internet gibt es so einen schönen Begriff für, wenn die Menge entscheidet, ob was gut oder schlecht ist. Genau. Schwarmintelligenz, das habe ich gesucht. Die Schwarmintelligenz, und wir haben jetzt mittlerweile fast 12 Leute, also ab demnächst 12 Leute hier. Da können wir schon auf Leute zurückgreifen, die das auch schon 30 Jahre machen und vielleicht nicht nur in der Entscheidung, aber die haben ein Gefühl für die Sachen. Die sagen, ja, weiß ich nicht, finde ich blöd. Hm. Dann denke ich auch noch, wieso findet die jetzt blöd? Das macht schon was.
Ich bohre nochmal nach, vielleicht kriegen wir unterschiedliche Antworten. Jeder darf, welche Uhrenmarke macht am meisten richtig momentan und am meisten falsch? Fang mal mit richtig an. Was würdest du spontan sagen?
von den großen Marken muss man so langweilig, wie es ist, Rolex sagen. Aber auch viel kleiner. Patek macht sehr, sehr viel richtig.
Da bin ich zum Beispiel jetzt nicht deiner Meinung.
Genau,
das würde mich. Ja, ist ganz interessant. Also ich hätte jetzt Cartier gesagt, die für mich gerade alles richtig machen.
Bin ich dabei.
Und Rolex bin ich auch bei dir, aber bei Patek bin ich nicht bei dir. Und ich sage dir auch, weshalb. Ich finde, dass Patek die Listenpreise speziell bei den Lederbanduhren dermaßen erhöht hat. Mhm. Also wir wissen von vielen Fällen von Leuten, die haben vor 3, 4, 5 Jahren eine Uhr bestellt. Da musste er sogar teilweise was anzahlen und sie auch zugeteilt bekommen. Die haben die zugeteilt bekommen und die haben die Uhr bestellt für den Listenpreis mit 160.000 Euro. Und der Listenpreis heute ist bei 230.000 Euro. Und die müssen das aber mitmachen und mitertragen. Können ja dann immer noch entscheiden, kaufe ich oder kaufe ich nicht. Passt. Aber, und jetzt kommt der Punkt, der Handelswert und der Listenpreis ist das erste Mal wieder seit Jahren, speziell bei Lederarmbanduhren und bei komplizierten Lederarmbanduhren, klaffte auseinander. Also es gibt heute viele Patek-Uhren im Laden, die, keine Ahnung, 30% mehr kosten, wie handelswert ist.
Ich gebe dir den Punkt, sehe trotzdem einen Vorteil für uns. Und da ist jetzt der Widerspruch. Also Thomas hat recht. Ich sehe das aber gut für Bachmann und Scheer. Und das ist vielleicht eine unterschiedliche Wahrnehmung. Also durch diese hohen Listpreise ziehen erst einmal die Gebrauchtuhrenpreise an. Du kannst dann auch wieder von jemandem, der die Uhr vor diesen Preiserhöhungen gekauft hat, zum Teil auch gar nicht mitbekommen hat, dass diese Uhren teurer geworden sind und dann sagt, kriege ich meinen EK wieder? Und du sagst, ja. Mhm. Das sind auch Chancen für uns. Und er ist sehr happy und wir auch. Also das hat auch was mit zu tun, dass wir so leicht Ja sagen können, weil der Listpreis gestiegen ist. Und das macht den Kunden happy. Wir sind happy und der nächste Kunde wird auch wieder happy sein. Und das ist ja unsere Aufgabe. Also Thomas hat recht. Viele Sachen bei Patek sind enorm gestiegen. Aber ich sehe das nicht schlecht für Bachmann und Scheer.
Für einen Investor ist das doch eigentlich dann gut. Mhm. Weil ich kaufe jetzt eine Uhr neu bei Patek. Sag ich mal, ich bin so, nicht so blöd, aber ich mache es. Ich kaufe es mir neu, Lederarmband, und ich weiß, okay, ich verliere erstmal 30%. Mhm. So, wenn ich jetzt aber warte und ich weiß, Patek erhöht den Preis von Jahr zu Jahr zu Jahr, dann irgendwann ist es ja wie so ein Puffer.
Theoretisch hast du recht. Praktisch gibt es Modelle, die dann einfach nicht mitwachsen. Mhm. Die dann einfach auch eingestellt werden von Patek, weil es nicht mehr geklappt hat. Mhm. Viel schlauer ist, zu einem Geschäft wie unseres zu gehen, und es muss nicht nur Bachmann und Scheer sein, da gibt es noch ein paar andere da draußen. Bei uns ist es halt so, wenn du sie bei uns kaufst, kriegst du eine viel bessere Beratung. Wir können nach hinten gucken, wir können dir alte Modelle zeigen, das Aktuelle, unser Gefühl mitteilen. Und wir glauben, dass das ein großer Vorteil ist, wenn du so eine Uhr dann eben günstiger schon bei uns kaufst und dann diese Gewinnmitnahme der Preissteigerung dann viel stärker erfährst.
Aber ich bin extrem dankbar für jeden, der eine Uhr neu kauft, weil nur dann kann sie ja irgendwann zu uns gebraucht kommen. Also bitte kauft auch die Uhr neu. Das ist gar nicht der Punkt.
Wir haben ein paar Lederarmband-Pateks da. Vorher möchte ich noch einmal auf das Modell schlichthin zu sprechen kommen. Die Uhr hatte ja auf Social Media auch in den letzten Jahren unfassbaren Hype. Mhm. Also es war die Uhr schlichthin. Auch die Preisentwicklung auf dem Zweitmarkt war ja immens. Das hat sich ein bisschen abgekühlt, auch bei der Nautilus, oder?
Ja, schön zu sehen, dass du gerade nicht siehst, dass du die alten beiden gerade in der Hand hast. Also wir reden Uhren von den 70er Jahren und du beziehst die als Uhren aus den 2010er und jetzt. Ja. Das sind die Vintage-Sachen, deswegen haben wir die heute mitgebracht. Deine Frage beantworte ich auch gleich. Wir empfehlen aber gerade, die alte zu kaufen, weil die sich als gerade sehr wertstabil etabliert. Und ich werde dir auch gleich zeigen, eine von den beiden hat beim richtigen Lichteinfall ein total grünes Blatt bekommen. Das sieht man eher bei Sonnenlicht. Auf jeden Fall, Vintage is King. Und bei der neuen, die war mal über drüber mit deutlich über 100.000, hat sich aber so zwischen 85 und 95 gut eingependelt und ist zu dem Preis seit vielen Monaten sehr gut verkäuflich.
Und ist eingestellt auch.
Wir reden von einer Uhr, die im letzten Listpreis 35 gekostet hat. Okay, sie war mal bei 110 und 119. Aber wenn du für 35.000 EK nach 5 Jahren tragen irgendwelche 80 oder 85 kriegst, dann darfst du dich nicht wirklich beschweren.
Nee, nee.
Das ist das, was ich
meine. Es sei denn, ich habe bei 119 gekauft.
Das ist richtig.
Können wir da nochmal hinkommen? Also glaubt ihr, das ist nochmal realistisch, dass wir diese Peaks sehen?
Ja. Ich glaube, das ist wie bei den Börsen. Mhm. Man braucht einfach mal die Cojones in den Talsohlen seinen Geldbeutel zu öffnen und sich zu wagen, aber nicht irgendwas zu kaufen. Nochmal das Allerwichtigste. Viele Leute meinen immer, sie kaufen eine AP, eine Rolex oder eine Patek und haben alles richtig gemacht. Nein.
Jetzt sagst
welches
du
welches Modell? Welche Ausführung?
Jetzt sagst du, okay, das sind die aus den 70ern. Ich habe es jetzt nicht gesehen.
Klugscheiße. Das ist schön, dass ich dich erwischt habe.
Die haben sich stabil gehalten in den letzten
Jahren. Ich würde sogar sagen, dass besonders gut erhaltene mit Boxpapieren teurer geworden sind. Ja.
Wo liegen die jetzt?
Zwischen 100 und 200.000 Euro. Unter 100 gibt's nichts.
Dann lese ich mal wieder weg.
Und über 200 wird es dann auch eng. Ja. Du erkennst es zum Beispiel daran, dass sie keine Zentralsekundenzeiger haben und dadurch auch noch etwas flacher sind, die alten
Varianten. Dreh mal die Krone, die ist nicht verschraubt. Das frühere Gehäuse war schmäler und vor allen Dingen eben nicht so wasserdicht, wie sie heute sind. Und mit, wie der Thomas sagt, im ersten Blick mit der Zentralsekunde erkennst du dann sofort die 5711, die ja auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr hergestellt wird.
Aber die Annahme, dass so eine Nautilus, ob das jetzt nur eine alte ist oder eine, die eingestellt worden ist, über die nächsten Jahre nochmal einen massiven Hype finanziell bekommen kann, ist da. Es geht ja nur um die Nachfrage. Weißt du, wenn du mal auf diesen Uhrenmarkt guckst, und es ist ja immer ganz witzig, auf Chrono 24 mal zu schauen, wie oft wird denn dieses Modell angeboten? Ja. 300 Mal, 20 Mal, 55 Mal. Ja? Und dann schaust du, von wem wird es überall angeboten? 30% Japan, 40% USA, 10% Europa. Und sonst Rest der Welt.
3% also, Deutschland.
So viele Uhren gibt es da draußen.
Dazu noch ganz kurz. Wenn ich jetzt investieren möchte oder ich möchte mir eine Uhr kaufen und die soll Spaß machen und ihren Wert halten und ich sage, ich mache es nicht bei Bachmann, sondern ich mache es bei Chrono auf eigene Faust. Mhm. Und dann sehe ich die Angebote und dann ich sehe das ja manchmal selber und dann sind da Uhren aus Japan, die sind 10% günstiger. Mhm. Auch mal manchmal mehr. Worauf muss ich dann achten? Mhm. Wo sind dann die Stolpersteine?
Stolpersteine, wie wir vorher gesagt haben, Steuerversicherung, Versand, sind 20% durchschnittlich.
Reklamation. Mhm.
Zu kurz, keine Glieder drin, jedes Glied 2000 Euro im EK. Ja. Japan-Uhren sind meistens so groß, die sind für so 14%.
Das ist wirklich mir passend.
Mhm. Mir auch. Mhm. Nee, die Uhr bleibt nach einem halben Jahr stehen. Guten Tag, Sayonara, meine Uhr bleibt stehen. Was mache ich denn jetzt?
Der legt auf oder im besten Fall kümmert er sich. Da wird schon kompliziert. Ja, bringen Sie es vielleicht zu Patek Philippe in Deutschland, schicken Sie mir die Rechnung, ich überweise Ihnen das. Dann kriegst du schon einen Bart, wenn du länger drüber machst.
Du hast den Vorteil ja theoretisch über Chrono, dass du diese Escrow-Service mit diesen 14 Tagen hast. Aber das ist eigentlich insofern ein Quatsch als deutscher Händler, weil in Deutschland das Fernabmeldegesetz das eh regelt. Ja? Also jede Uhr, die du in Deutschland erwirbst auf einer deutschen Internetseite, hat 14 Tage Rückgaberecht.
Und
weil sie
dir
nicht gefällt, weil sie verkratzter ist, weil sie zu klein ist, zu groß, keine Ahnung was. Braucht ja gar keinen Grund auch dafür. Und das finde ich auch richtig, weil du kaufst ja nur ein Foto erstmal und du musst das Produkt in die Hand nehmen und brauchst auch ein, zwei Tage, um zu sagen, um zu bestätigen, dass das so ist, wie du es dir vorgestellt hast.
Es gibt auch noch einen Nachteil. Es gibt jede Menge Uhren auf Chrono. Ich habe das immer wieder mokiert. Die gibt's in dem Moment, wo du dich für die entscheidest, noch gar nicht. Mhm. Die wird dir dann besorgt. Ich finde es schon toll, wenn man in einer europäischen Großstadt ist, wohin zu gehen, Vertrauen aufzubauen, red mit den Menschen, schau, ob du dem vertraust. Was bietet der dir an? Preislich? Kannst du was in Zahlung geben? Kannst du vielleicht, weil du besonders nett bist, in zwei Raten zahlen? All diese Dinge, nicht, dass wir das großartig anbieten, aber das musst du halt raushandeln. Mhm. Das kannst du alles nicht. Und ich finde, in Japan kaufen, ich traue mich das nicht. Ich freue mich aber immer, dass wir nach Japan verkaufen.
Also wenn ihr es nicht macht, dann mache ich es auch nicht.
Nee, ich finde es toll, wenn du da hinfliegst, ja, ist das vielleicht ein Punkt, wenn du dir die vor Ort anschaust
und
in die Hand nimmst.
Genau.
Wenn das so ein extrem kommerzieller Gegenstand ist, dann ja, warum nicht?
Aber nicht vergessen, am Zoll bitte anmelden, das ist ein echter... Das ist kein Gentleman-Delikt, das ist ein Delikt und das wird auch ziemlich hart bestraft. Ich kann es ohne Lächeln im Gesicht einfach nur abraten. Don't do it.
Das sehe ich schon, wie du mit die Uhr so eng, dass du sie nicht mal runterkriegst, fliegt der Fluchen nach Japan.
Das kann ich mir leider gut vorstellen. Eine Frage war noch offen. Wer macht es denn momentan richtig schlecht? Eine Marke, wo ihr sagt, diesmal darf Thomas anfangen. Mhm. Wo du sagst, oh, da...
Also bis vor einiger Zeit hätte ich gesagt Jaeger-LeCoultre, gefolgt von Audemars Piguet. Audemars Piguet macht immer noch eine sehr gute Werbung und eine sehr gute Begehrlichkeit, aber Audemars Piguet macht, finde ich, den Retail extrem unterirdisch und den Aftersale auch. Aber Jaeger-LeCoultre hätte ich vorher genannt, als Marke, die gar nicht mehr ins Oberbewusstsein irgendwie so kommt. Obwohl die eigentlich eine super Manufaktur haben, Traditionsunternehmen sind und auch ein paar tolle Designs auf den Markt bringen. Inzwischen, muss ich sagen, hat sich das aber ein bisschen verbessert, aber eigentlich Fokus dann auf Reverso. Hm. Also die Royal Oak, der Jägerle Kultre Manufaktur ist die Reverso. Hm. Und die hat einen extremen Aufwind. Alles andere, muss ich sagen, finde ich, da ist noch viel Luft nach oben, marketingmäßig, dass auch meine Kinder wieder wissen, was eine Jägerle Kultre ist.
Ich plädiere, pardon, für IWC, um die Frage zu beantworten. Mhm. Mich enttäuscht gerade IWC. Ich habe heute, ohne dass du die Frage gestellt hast, darüber schon nachgedacht gehabt, dass ich so enttäuschend finde, dass immer weniger Leute reinkommen, eine Portugieser, dann Fliegerkrone wollen. Die haben so tolle Uhren gebaut. Also in den, als ich angefangen habe mit dem Thomas in den späten 90ern, da war Jäger und IWC, das waren unsere Blockbuster. Die haben wir rausverkauft. Und heute ist IWC eine Uhr, die ab und zu mal verkauft wird. Und ich glaube nicht, dass mein Sohn oder meine Tochter zu mir kommen würde und sagen, du kannst du mal schauen, ob diese IWC reinkommt, einen Freund von mir sucht. Das passiert nicht mehr. Vor ein paar Jahren ist das noch passiert. Eine Megamarke. Wir waren letztes Jahr auf der Watches and Wonder. Wir waren da auf dem Stand. Der war toll gemacht. Also der Stand hat uns total begeistert. Und dann nehmen wir diese wieder aufgelegte Ingenieur in die Hand. Und ich kann ja gar nicht sagen, wie enttäuscht wir waren. Also wir haben ungefähr alles falsch gemacht, was man falsch machen könnte. Wären wir da beide als Berater, das ist nicht Arroganz, wären wir da dabei gewesen, hätten sie es, glaube ich, besser hingekriegt. Die haben sich da in was reingewurschtelt, wo sie, glaube ich, auch keinen Verkaufshit produziert haben. Das habe ich schon auf der Messe gesehen, dass das nicht funktionieren wird.
Ja, und gefühlt muss man jetzt vielleicht auch noch die Firma Omega nennen. Omega war für unser Dafürhalten kurz davor im Preissegment zwischen 50 und 150.000 Euro mal eine echte Rolle zu spielen. Im Preissegment unter 50.000 Euro ist diese Rolle auch immer noch da oder unter 30.000 Euro, weil es starke Uhren sind, markante Uhren mit einem super Werk, das selber entwickelt ist. Also da gibt es auch qualitativ kein schlechtes Wort drüber. Aber durch dieses Szenario von diesem übertriebenen Selbstkauf einer Speedmaster für 3,5 Millionen, die dann aber zusammengesetzt war und eigentlich aus den eigenen Reihen kam, dann aber aufgelöst worden ist, dass das ein Betrug war, ist diese Preisklasse zwischen 50 und 150.000 Euro bei Vintage-Uhren unter ganz schönem Druck geraten, ja. Da muss schon gut dokumentiert sein, dass das Original ist, mit diesen alten Zertifikaten und so. Geht immer noch, Gott sei Dank. Und du spürst, dass Omega die Listenpreise teilweise so erhöht hat bei ihren Goldmodellen, dass die deutlich teurer sind wie die goldene Rolex Daytona. Und das akzeptiert der Markt auch nicht so gerne. Ne? Das ist also, da haben sich so ein paar Sachen entwickelt, wo ich sage, das hätte Omega sicher besser machen können. Der Vorteil ist, die haben jetzt wieder Luft nach oben, weil die Marke selber und das Produkt ist eigentlich in den Herzen der Sammler drin und gibt nichts Spannenderes, wie eine frühe Speedmaster oder eine frühe Seamaster in der Hand zu haben. Da merkst du, da ist ein ganz eigener Spirit dahinter. Und wenn das gut dokumentiert ist, dann ist das auch eine fantastische Handelsware auch wieder dazu.
Tag Heuer, finde ich, ist auch gerade auf einem schrägen Weg. Ich verstehe den Weg nicht. Vielleicht bin ich auch zu doof. Vielleicht bin ich da auch nicht der Ansprechpartner.
Ja, vielleicht braucht es 3-4 Jahre.
Also wir mögen ja die alten Heuer-Uhren sehr gerne. Die sind ein bisschen günstiger geworden. Das ist übrigens einer meiner Verkaufstipps, beziehungsweise Kauftipps. Eine richtig schöne Heuer sich aussuchen. Das ist einer der wenigen Vintage-Uhren, die gefühlt in den letzten Jahren Luft verloren hat. Mhm. Großartige Uhren sind. Das ist praktisch das Alfa Romeo der Uhrenbranche. Großer Fan von Heuer. Und die sind gerade eigentlich fair zu haben. Kauft euch eine tolle alte Heuer. Das ist mein Geheimtipp für heute.
Zum Spaß.
Ich lasse euch so leicht nicht raus. Mhm. Hier sehe ich auch Art Deco deutlich raus. Ihr habt gerade gesagt, ja, ist ein Trend etc. Wie nachhaltig seht ihr die Nachfrage bei der Reverso? Weil ich persönlich finde es eine der schönsten Uhren. Ich finde die unfassbar.
Vor 4-5 Jahren hättest du sie wahrscheinlich noch nicht in die Hand genommen. Ich sag, ja, so eine rechteckige Uhr, weiß ich nicht, kann ich nichts mit anfangen. Und inzwischen bist du programmiert. Und das ist genau das, was die gut gemacht haben, was ich gesagt habe. Dieses Reverso-Thema ist auf einmal hochgekommen wie der Phönix aus der Asche.
Aber hält sich das?
Ja, das wird, wenn wir uns ehrlich sind, wieder eine dieser konservativen Modeerscheinungen bleiben. Das heißt, Das wird hochflackern über ein paar Jahre hinweg. Dann werden sich ein paar Modelle rausbilden, die ganz besonders große, die ganz besonders kleine, die mit dem und dem Blatt. Und danach wird es aber ein fester Meilenstein bleiben in der Uhrengeschichte. Weil ohne Reverso keine Armbanduhren. So ist das.
Du hast auch ausgesprochen, die kommt aus der Art Deco-Zeit. Also die ersten sind aus den 30er Jahren, die waren ein bisschen kleiner und in Stahl und ein anderes Glas. Aber die Uhrform, witzigerweise hat das gar nicht Jäger Lecoultre entwickelt, die haben das Patent dann gekauft. Aber das ist und bleibt die Ikone von Jäger und wir lieben diese Uhr sehr. Wir verkaufen die nach wie vor fantastisch. Und die hatten auch eine Delle und jetzt sind die viel stärker. Also wir glauben, dass das bestehen bleibt. Ja, unsere Kinder kennen das jetzt wieder.
Reverso, ja. Und das kann man jetzt noch kaufen. Das ist preislich noch ganz interessant.
Und die ganz aktuellen sind schon so teuer geworden, dass du, also wenn du jetzt unsere vergleichen würdest, sagen wir, im Vergleich zum Neupreis aneinander, das ist ja wahnsinnig fair. Da kriege ich ja viel Uhr fürs Geld. Ja, also das ist eine absolute Kaufempfehlung.
Wir sind auch wie ein altes Ehepaar. Die gefällt mir nämlich nicht.
Rechteckige Uhren gibt es wenige, die Bestand haben. Ja.
Ich in meiner Omega muss ganz leise sein. Dünnes Eis.
Schau mal, was du da heute trägst. Das ist doch toll mit Saphirglas.
Ja, aber ich muss auch mal, ich muss mein Sortiment mal erweitern.
Ich finde, man muss wirklich sagen, als wir vor 14 Monaten das Video gemacht haben, da hatte ich noch keine Uhr. Mhm. Jetzt habe ich drei. Mhm. Ihr habt mich wirklich...
Nächstes Jahr hat er dann 30.
Nee, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Aber zwei wurden mir herangetragen, dafür konnte ich nichts. Also eine kenne ich, die du hast und das ist eine tolle Uhr.
Ja, ne? Wirklich.
Also es ist ein Phänomen, die Menschen, die sich mit Uhren mal so weit und so nahe auseinandergesetzt haben, dass sie dann wirklich auch zwei, drei Stück gekauft haben, die können meistens, das ist ein Erfahrungswert, nicht mehr von ablassen.
Nee.
Und selbst wenn es mal knapp ist mit dem Geld, dann wird halt in Zahlung gegeben und getauscht. Oder wenn zu viele Uhren da sind, dann auch. Aber zu sagen, ich kaufe mir keine Uhr mehr, das ist immer nur eine Lüge. Genau, das dauert ein halbes Jahr oder Jahr.
Immer,
und dann stehen die wieder da und die machen was.
Wir lieben es, wenn ein Kunde sagt, ich habe jetzt genug Uhren, ich höre jetzt auf damit, das verkaufe ich auch ein paar. Und ich kaufe auch keine mehr nach. Und dann denken wir immer, ja genau.
Nein.
Die kommen alle wieder.
Ich weiß, das ist alles nur sich selbst in die Tasche lügen. Ich finde Alange und Söhne super
stark. Ist es nicht irre?
Aber es ist kapitalintensiv.
Es ist extrem kapitalintensiv. Und es ist verdammt viel Geld. Und die Überlegung, sich eine zu kaufen oder lieber 12, ist schon da.
Die Uhr, die dem Mario jetzt gut gefällt, also das mit dem Proleten müssen wir jetzt an der Stelle sofort wieder einfalten und wegtun, weil es gar nicht... Das ist also eine echte Königsuhr. Ja. Also die Uhr war schon sehr, sehr teuer, als sie in den 80er Jahren auf den Markt kam. Das ist ein ewiger Kalender von Patek Philippe mit Schaltjahresanzeige. Die ist relativ groß, deswegen gefällt ihr die. Danach sind die Modelle erst wieder kleiner geworden, bevor sie dann wieder größer wurden. Das ist also die letzte aus der großen Serie, aus den 80s. Und die ist so aufgeräumt vom Zifferblatt, der hat ein hervorragendes Werk, ein großartiges Design. Und in diesem Zustand ist die Uhr auch Königsklasse. Aber wie gesagt, war teuer, ist heute noch viel teurer. Ich denke, dass du da in der Größenordnung...
Deutlich über 300.000 Euro, ja.
Und damit auch über dem Listenpreis.
Richtig. Damals Liste war hat das damals, gekostet? Boah, das ist eine gute Frage.
40.000 Mark?
So wenig? Ich glaube, dass das eher 20 nur
war. 20.000 Mark. War aber damals 20.000 Mark klar. In den 80er oder späten 70er Jahren. Das ist so wie heute eher 60. Also was hat ein Porsche damals gekostet? 911er in den späten 70s? Hm.
40.000 Mark? Der falsche Ansprechpartner.
Sowas, oder?
Ja, kannst du nicht genau sagen.
Die könntest du mir mal zu Weihnachten schenken.
Mhm. Träum weiter.
Hast nur ein halbes Jahr Zeit.
Jetzt haben wir gar nicht mehr so viele rumliegen. Genau, jetzt haben wir, das ist eigentlich ganz schön, dass du die rausnimmst. Das ist ja was Modernes.
Die ist neuer.
Ein Jahreskalender, kein ewiger Kalender. Ein Jahreskalender, der weiß das Schaltjahr nicht zu unterscheiden. Sprich, da musst du alle 4 Jahre theoretisch nachstellen. Aber da sind wir eigentlich genau da, was ich versucht hatte zu erklären. Dass die heute wieder sogar noch größer geworden sind wie die Uhren, die damals schon groß waren. Also es ist ein Chronograph mit Jahreskalender, eine 5905, wunderschöne Uhr.
5960, ja.
Pardon, das ist die 5960, die danach hat den eckigen Drücker. Die habe ich gestern nur hochgeladen, deswegen habe ich hier...
5960 war ein Paukenschlag bei Patek. Als die erste vorgestellt worden ist in Platin mit grauem Zifferblatt, haben wir U und A gemacht und war ein Riesen-Run, hast du nicht bekommen, Überliste gehandelt und so weiter. Dann war ein Absturz der Uhr, so vor einem halben Jahr sind auf einmal 5990 alle immer billiger und immer billiger geworden. Die Uhr ist die einzige Patek, die eigentlich ein Rolex-eskes Gehäuse hat. Also Wenn du Rolex-Träger bist, ziehst du die an und fühlst dich zu Hause. Mhm. Ja? In der Kombination mit den runden Drückern. Patek hat es dann weitergesponnen und die Uhr fast baugleich gemacht mit eckigen Drückern und das Gehäuse vielleicht leicht noch angepasst da dazu.
Genau.
Aber das ist zum Beispiel für uns eine Uhr, die über kurz oder lang noch durchstarten muss.
Genau.
Du musst nur da die richtigen Varianten suchen. Das heißt, Platin mit schwarzem Blatt, es sind sehr wenige gebaut worden.
Blau.
Rot-Goldene mit schwarzem Blatt, sehr wenige gebaut worden. Blaue gab es schon auch ein paar. Die graue ist am häufigsten, aber besonders schön. Mhm. Wenn du die in die Hand nimmst, sagst du, Gott, ist das eine schöne Uhr.
Also, die finde ich schon auch sehr schön.
Ja, das Design ist gut.
Kriege ich die aktuell bei Patek?
Nein, die Uhr gibt es seit vielen Jahren nicht mehr.
Okay. Schon ein Sammler. Das ist also etwas, das kriegst du nicht mehr in der aktuellen Boutique. Und da kommt Bachmann Scheer eben auch ins Spiel, wo wir sagen, ja, die gab es doch mal und die hätte ich gerne. Ja, bei uns gibt es das halt dann immer wieder noch. Man muss das aber warten. Bei uns kann man ja schlecht eine Uhr bestellen. Aber
gibt es auch in Edelstahl mit schwarzem
Glas. Ganz großartige Uhr. Und das Design war mal wirklich ein bahnbrechendes, weil sehr selten ist das Hilfsziffernblatt bis über das Zentrum der Uhr hinausragt. Also das haben sie echt gut hingekriegt. Das war auf jeden Fall auch mal was Neues. Ja. Mhm. Die tun sich nämlich auch immer schwer, was Neues zu designen, hinter dem die auch wirklich stehen können. Ja.
Was mir angehört, ich habe mir als Vorbereitung unseren, als Podcast das nochmal angehört, das letzte Video. Und diese Vogelschutzverein, was glaube ich von Rolex, die ist mir irgendwie nicht aus dem Kopf gegangen. Ich fand die gar nicht so wirklich schön, aber irgendwie hat mich die, ich weiß nicht warum, irgendwie hat mich die fasziniert. Ich kann es aber gar nicht.
So lustig, weil die hatten wir lange. Wir haben sie euch gezeigt. Ja. Nach dem Video wollten 100 Leute die Uhr haben.
Ja, wirklich?
Die haben wir so bekannt gemacht.
Seitdem auch keiner mehr bekommen, muss man sagen. Ja. Keine Vogel.
Die hatten wir auch als erstes.
Ich glaube, das war die erste Woche. Ja, die hatten wir vorher nicht und wir werden sie wahrscheinlich nie wieder kriegen. Das war eine tolle Uhr und der sie hat, hat alles richtig gemacht.
Aber du sprichst was Gutes an dabei. Und das ist das, was als Käufer, glaube ich, auch ein Momentum ist, das man gerne einfangen kann und soll, ist, wenn eine Uhr oder ein Produkt, das da liegt, eine Geschichte, eine Storyline hat, entweder durch den Vorbesitzer oder dass das limitiert für die und die gemacht worden ist. Das ist was nachhaltig die Menschen auch immer wieder begeistert und auch dadurch wieder limitiert und deswegen einen Werterhalt oder eine deutliche Wertsteigerung auch schaffen kann.
Vollkommen richtig. Es muss immer das Besondere sein. Hier haben wir auch so ein Ding. Das ist eine Explorer 2 aus den 80er Jahren. Gibt es heute als Modell noch. Gab es auch schon davor in den späten 60er und 70er Jahren. Das ist jetzt eine aus diesen 80er Jahren. Und da hat der UV-Schutz an der Uhr, an dem Zifferblatt nicht gut funktioniert. Und die ist also verschossen von Weiß in Cream. Und das ist natürlich wahnsinnig, sieht toll aus zu meiner Hose heute. Aber auch insgesamt, wenn du gerade braun gebrannt bist, das ist extrem hot. Also Uhren, die nicht nur ein braunes, sondern einfach ein verschossenes Zifferblatt kriegen, wenn es dann attraktiv wird. Mhm. Also nicht nur bei der Nautilus, wo das Blatt dann grün geworden ist und sie deshalb so teuer ist, sondern eben auch eine Uhr, die ist noch im Bezahlbaren. Das ist etwas, was ihr Jungs euch, sage ich mal, leichter leisten kann, wie jetzt so einen ewigen Kalender von Patek Philippe, wo du sagst, oh mein Gott. Nein, viel.
Also da geht es auch um die 22, 23 kostet sowas. Und hätte die jetzt ein weißes Zifferblatt und wäre 5 Jahre jünger, dann hätte die Uhr einen Preis von um die 6.000, 7.000 Euro. Also nur, dass man mal den
Unterschied sieht. Das ist dann die langweilige. Aber da würde ich immer auf das Besondere gehen. Und da sind wir wieder da, wo der Thomas ist. Eine Uhr mit einer Story. Und die Uhr hat getragen, also jetzt nicht diese, sondern das Modell Raimund Messner bei der Südpol-Durchquerung und hat sich, nachdem er das alleine gemacht hat,
Mount Everest
auf die Uhr verlassen müssen. Nein, ich muss dir widersprechen, du liegst da falsch. Das ist die Südpol-Durchquerung, wo er alleine den Südpol erreicht hat mit der modernen
Reinhold Sport. Messner.
Und da war er alleine und hat auch gesagt, er würde niemals einer Quarzuhr vertrauen. Kann sein, dass die Uhr mal eine Minute falsch geht nach ein paar Wochen. Aber eine Quarzuhr könnte stehen bleiben. Und er könnte sich nicht vorstellen, mit seinen Handschuhen in der Wildnis eine Batteriewechsel da vorzunehmen. Also sein Leben hängt ja nur an mechanische Uhren. Das ist seine Aussage, die kann man nachfinden. Nee, da bin ich mir ganz sicher, sonst würde ich dir das nicht so...
Wir werden das Faktencheck, wir werden das nachlesen.
Ja, ich habe das auch extra letzte Woche in den Text von einer Uhr geschrieben. Deswegen bin ich da... glaube ich.
So, das ist jetzt auch was Spannendes.
Nämlich, das reiche ich dir.
Ich habe vom letzten Video gelernt, man sollte nicht vom Äußeren auf den Wert setzen.
Ist das die Wenn du es in die Hand nimmst, wird es leichter für dich?
Sehr richtig. Hast du gesehen, dass das Weißgold ist oder geschätzt?
Nein, aber ihr seid
haben Profis. Versucht natürlich hier etwas die besonderen Uhren mitzunehmen.
Sie ist extrem schwer. Es ist
Das andere ist Titan.
Ja. Welche ist schwerer?
Ich würde fast die sagen.
Ja, das ist absolut echt? Möglich. Ja, ja, das,
aber ich sehe schon von hier, dass sie massiv ist.
Ja, bei dir das doch
ist wirklich schwer.
Das was ist gar nicht so schlimm. Genau, der Thomas
ist... So, das Spannende, das ist jetzt gar nicht der Punkt, das Material. Das ist eine Weißgold GMT Master. Die gab es eben seit 2013 ist die in Weißgold rausgekommen, diese Uhr. Die sogenannte Pepsi mit Keramiklünette ist konkurrent dazu dann auch produziert worden in Edelstahl mit einem vergleichbaren Band und mit Jubiläeband. So, das Spannende aus Sammlersicht und dann vielleicht auch aus Anlegersicht ist, dass die ersten ein, zwei Jahre diese Lünetten, die eingesetzt worden sind, eine andere Blaufärbung haben. Da ist das Blau etwas saftiger, würde ich mal sagen, etwas heller. Und das Rot ist vielleicht etwas stärker ins Fuchsia gehend. Ja. Und speziell beim Blau und beim Rot, wenn du die Modelle, die drei Jahre später produziert worden sind, in Weißgold oder auch in Edelstahl siehst, also die Lünetten sind auch auf Edelstahl gebaut worden damals, diese helleren Lünetten, dann gibt es einen Farbunterschied. Und das ist zum Beispiel was man aktiv sammeln kann. Mhm. Man kann sagen, diese ersten Jahre überprüfe ich, dass das auch das ist, also mit dieser helleren Lünette. Und das lege ich mir in meinem Portfolio, trage das auch noch gern. Davon wissen vielleicht noch nicht so viele Leute. Ich erkenne das aber schon. Und das ist etwas, was über die nächsten 5 bis 10 Jahre mal einen Boost geben kann, wo du sagst, ist es denn noch die helle? Ja, zum Beispiel.
Plus, du kannst die Uhr tragen, weil sie robust ist, weil sie toll ist, weil es eine Reiseuhr ist. Also du hast eigentlich dein Sammeltool am Handgelenk und es reift, während du es trägst, kriegst du eigentlich Geld, wenn alles richtig läuft. Und wir haben das oft erlebt. Und wir glauben auch, dass es bei dieser Uhr stattfinden wird.
Meine Recherchen im Vorfeld haben ergeben, dass die Pepsi sehr wertstabil gewesen sein soll. Stimmt das?
Ja, dass ist sie immer noch. Ja.
Dass die wir gehen ein bisschen runtergegangen, manche, ja. Aber insgesamt ist die Pepsi hot. Sie sollte ja eingestellt werden, hatten alle vermutet. Ist dann in Basel dann doch nicht ganz so eingetroffen. Nichtsdestotrotz, das Niveau ist deutlich höher wie bei der Batman. Ja.
Sie wird geliebt, weil die Leute lieben das Design. Sie lieben das.
Ich kann mich aber erinnern, es ist sicher 20 Jahre her, hat der Thomas mir erzählt, GMTs sind tot, alle wollen Subs. Mhm. Und jetzt gerade ist es umgekehrt. Alle lieben GMTs, Sub ist tot. Dann sollte man jetzt, wie bei der Börse, auch sagen, welche spannenden Subs kann ich gerade günstig erwischen? Mhm. Weil bei den GMTs tust du dich schwer, weil die sind gerade so hot. Also genau diese Logik immer bitte ansetzen. Wir haben noch einen Schmankerl dabei. Die Uhr haben wir vor vielen Jahren mal einen Menschen verkauft, mit dem wir zu tun hatten, einen ganz lieben. Das ist eine Helwig 2 Glashütte Tourbillon. Und eine limitierte Uhr von der zweitgrößten, wichtigsten Manufaktur aus Deutschland, von Glashütte Original. Und diese Uhr ist in Platin. Ich glaube, 25 Stück haben sie davon hergestellt.
Also die könnten wir uns nicht leisten.
Nee, und das ist das Spannende jetzt dabei. Das
Spannende, doch.
Die Technik hinter dieser Uhr ist wirklich zum Niederknien. Das ist ein Tourbillon, aber jetzt nicht irgendwie so ein zugekauftes und dreimal umgebaut, sondern das ist wirklich High-Mac, wie man es nicht besser kaufen kann. Und diese Uhren sind massiv unterbewertet
eigentlich. Ist unterbewertet.
Ob das jemals teurer wird, weiß ich nicht, weil es ist nur ein kleiner Prozentsatz an Menschen, der das dann auch wirklich verstehen mag. Aber sowas kostet heute Listenpreis, wenn du das neu kaufst, 120, 130, 140.000 Euro, ist dann nicht aus dieser frühen limitierten Phase, sondern aus einer späteren. Und sowas hat einen Handelswert bei uns so zwischen 40 und 50.000 Euro, je nachdem, was das ist. Das gibt's von vielen anderen Herstellern auch. Frühe Tourbillons aus den 80er und 90er Jahren haben teilweise super interessante Preise für unglaubliche Technik, die da dahinter steht.
Also das Tourbillon, da dreht sich die Unruhe in einer Minute um die eigene Achse, um die Lage, genau, der Käfig, die Lage auszugleichen bezüglich der Erdanziehung.
Sehr, sehr schöne Uhr.
Aber Gentleman-Uhr ist eine feine Uhr, die trägst du vielleicht nicht im Biergarten, aber das ist wirklich high-end. Und wir finden die gerade krass unterbewertet. Das ist das, wo ich sage, wenn du die mal in die Sammlung tust und cool bleibst, glaubst du, wirst du dich nicht ärgern.
Was wäre die ultimative Biergartenuhr? Weil ich tatsächlich habe ich mich das
Rolex Submariner. Grüne Rolex Submariner. Die passt zu den Kastanienbäumen. Ich meine das im Ernst, das sieht gut aus zur Lederhose.
Ja, aber das habe ich mich schon tatsächlich mal gefragt. Wirklich, also jetzt nicht so bewusst, aber irgendwie.
Also ich merke das immer, wenn die Wiesn kommt, die Leute wollen dann Submariner mit grüner Lunette haben. Das passt gut.
Da lachst du. Das ist
wirklich passt zum grünen Janker
und
zum
Strickjacken.
Ja. Das ist in Ordnung.
Wie seht ihr, also was mich nochmal so interessieren würde, wir hatten ja in den 70er Jahren die Quarzkrise. Ja? Mhm.
Glaubt ihr, so etwas, so eine Riesenumwälzung kann noch mal kommen in der Uhrenbranche? Also es ist schwer, einen schwarzen Schwan vorherzusehen, ich weiß. Mhm. Aber
machbar, möglich ist immer alles, klar.
Glaubt ihr, dass noch mal irgendwie so eine Riesenumwälzung kommen kann?
Ich denke, dass es kein Game Changer mehr geben kann auf der Ebene. Selbst wenn du jetzt heute eine mechanische Smartwatch hättest, wenn man mal so an das Thema rangeht.
Guter Punkt, ja.
Oder eine mechanische Uhr, die eine Smartwatch integriert hat auf irgendeiner Ebene, dann wird es sicher nicht lange dauern, bis alle Hersteller versuchen, mit diesem Patent weiterzugehen. Es ist ja eh faszinierend, dass überhaupt diese Uhren eine Nachfrage haben und noch gekauft werden. Weil eigentlich brauchst du nur eins, so eine Smartwatch. Ob das jetzt nur eine Apple oder Samsung oder was das ist, die sagt dir ja alles, wie gesund du bist, wie glücklich, wie unglücklich, wie viel gelaufen, auch noch die Uhrzeit und du telefonierst noch. Das ist so eine echte Armbanduhr, so wie wir sie hier alle liegen haben, die sind einfach unendlich unnütz. Und genau das ist das faszinierende Produkt, das ist wie Kunst. Ja? Mhm. Es braucht keiner ein wunderschönes Bild von einem bekannten Künstler oder Unbekannten, der aber eine hohe Ästhetik oder Emotion da reingelegt hat an der Wand. Das braucht wirklich niemand. Es reicht auch eine nackte Wand.
Aber und so sehr brauchen wir uns dann eben doch, weil wirklich glücklich macht dich eben, wenn du mit Kunst und tollen Gegenständen liebst. Also jedenfalls mir geht es, es gibt Leute, denen ist das völlig egal.
Ich finde Smartwatches schrecklich. Ich hatte noch nie eine, aber ich habe auch noch nie drüber nachgedacht.
Also, ich habe keinen Bezug dazu. Ich finde,
das ist ja positiv. Ich brauche es einfach nicht.
Also. Thomas Gottschalk kam letztens rein und hatte eine und ich gesagt, das ist der Untergang, Thomas, du hast jetzt eine Smartwatch. Sagte, nee, an der anderen Hand habe ich immer noch eine richtige.
Und das habe ich auch schon
aufgesehen. Aus gesundheitlichen Gründen, das muss er erzählen. Da kann er seinen Herzschlag wunderbar messen und das fand er klasse. Und aber er hatte eine sehr feine Uhr am rechten. Er sagte, nee, ich bleibe mir treu. Das fand ich sehr cool.
Ich sieht das komisch aus, wenn man zwei hat.
Also außer man ist Diego Maradona. Links
ja, gut, der hat rechts
eine Rolex. Uhrenmesser machen das gerne. Man hat eine an, man kauft dann jemanden eine ab und dann hast du mal eine Zeit lang zwei. Das ist also für uns nicht so ungewohnt. Aber zurückzukommen zu dem Argument, kommt nochmal, also ich glaube, dass nachdem unsere Kinder Uhren eigentlich dringend haben wollen und das von 15, 14 bis 70 so ein echt ausgeprägter Wunsch nach wie vor ist. Und obwohl es niemand braucht, kann die Nachfrage schon noch mal deutlich zurückgehen, auf welchen Gründen auch immer. Aber ich glaube, so ganz verschwinden tut die Branche irgendwie gefühlt nicht, außer irgendwas ganz Schreckliches passiert.
Ich glaube, dass eher das Auto als Symbol reduziert wird, auch in der Weltgeschichte da draußen als die Armbanduhr. Weil, und jetzt, das ist natürlich ein ganz niederer Beweggrund, aber letztendlich kannst du mit deiner Uhr immer klar machen, welchen geistigen, sozialen oder aber auch ästhetischen Empfinden du da hinterherhängst. Und damit hat es nichts zu tun, ob du jetzt 10.000 oder 100.000 Euro für eine Uhr ausgibst. Du kannst dir eine alte Junghans aus den 60er Jahren kaufen, die vergoldet ist für 80 Euro auf dem Flohmarkt oder 300, die wird vielleicht nicht so gut gehen. Aber das ist einfach ein Symbol aus einer Zeit, die du gerne trägst und mit der du dich verbindest. Und
junge Leute tragen jetzt gerade wieder die coolen 80er-Jahre-Swatch-Uhren. Mhm. Sehe ich immer wieder, aber nicht die neuen aktuellen, die alten. Von Papa und Mama aus dem Schrank rausgeholt, die sie irgendwie peppig finden. Und das finden die gerade mega. Da müssen sie nicht so aufpassen, haben aber irgendeine hohe Individualität. Aber die Swatch ist immer das Einstiegsprodukt für später dann teure Uhren.
Das wirklich Dramatische für Armbanduhren und für Schmuck und für Luxus sind eigentlich immer zwei Faktoren, wo dunkle Schwäne kreisen, die aber meines Erachtens nicht landen können und werden. Das ist das eine, sind Fälschungen. Das ist ein großes Problem. Und das zweite ist einfach Überfall und Raub. Ja? Dass du dich nicht sicher fühlst mit deinem
Produkt. Hatten wir letztens noch direkt hier
ja, genau.
mit der Patek Philippe.
Mhm. Kommt in München jetzt auch... Ich lese es nicht oft vor, aber es kommt
ab und zu vor. Es ist in Europa immer noch Spitzenklasse. Ich glaube, einer der besten Plätze in Europa ist Monaco.
Also nichts
passiert. Ich denke, dass Zürich und München so auf einem Niveau sind. Da wird man schon manchmal ausgespechtelt. Aber wir kennen die meisten, denen das immer passiert. Es sind jetzt nicht...
Das heißt, immer passiert. Es ist zwei, dreimal passiert, aber allein
nicht
das ist
so schon viele Fälle, dramatisch. Aber nachdem wir die kennen, finden wir das auch dramatisch.
Es ist dramatisch.
Und es ist auch enttäuschend. Und dass die Polizei, die sich sehr anstrengt in München, die Täter zu finden, oft gelingt denen das auch.
Also die letzten Überfälle, auch auf der Maxi war mal ein Überfall. Da kamen 30 Polizeiautos von allen Richtungen. Die konnten es gar nicht glauben, die den Überfall gemacht haben, dass München so ein Effort macht, um das zu verhindern. Und die haben die auch erwischt mit der Uhr. Aber manche schaffen es doch. Aber es geht noch gut. Aber ich würde sagen, dass es Plätze gibt wie Paris und London, wo es schon schwierig ist.
Mhm. Und die das Leute, ist nicht gut für die Uhr.
Die Leute tragen die dann nur noch, wenn sie ins Taxi steigen und auf ein Event gehen und von dem Event wieder nach Hause fahren. Also du kannst sie halt nicht mehr so zum Friseur oder im Fußballstadion tragen. Aber sehr häufig trägt man ja seine Uhr, wenn ich auf einer Vernissage bin oder ich gehe in ein Restaurant und gehe danach vielleicht nicht weiter. Da tragen die Leute schon noch, also auch in London.
Ich habe letztens einen Trick angewandt. Als wir im Stadion waren,
ich habe es vergessen.
Gegen Real. Wir waren vorher auf einer Veranstaltung und da hatte ich die Uhr an und wir sind direkt davon ins Stadion gefahren. Und ich wollte die ja jetzt nicht so ganz offen tragen, aber ich hatte einen Schal. Ich habe den Schal um mein Handgelenk gemacht und dann hat man es nicht gesehen.
Also du kannst ja auch in die Hosentasche stecken. Also ja, aber ich habe gehört, dass iPhones in vielen intereuropäischen Städten, und da geht es auch schon immer um jetzt mehr wie 1.000 Euro, dass die einem viel leichter mit so einem E-Bike-Fahrer aus der Hand gerissen werden. Es bleibt darum, wenn man was hat, sollte man es versichern, dass wenn sowas Blödes passiert, man mindestens den Schaden bezahlt bekommt.
Ich möchte zum langsamen Abschluss noch maximal nutzwertig enden und für euch ist es ein bisschen fies. Aber sagen wir mal, ich komme hier hin als Anleger.
Ja.
Und wir fangen mal niedrig an und ich sage, ihr dürft beide eigenständig antworten. Ich habe 10.000 Euro. Joram, Thomas,
welche Uhr, wie alt bist du, wenn du kommst? Also in deinem Alter.
Mein Alter, dein Alter, und ich sage, ich möchte die in Safe legen und dann so in 10 Jahren vielleicht mal gucken. Ich habe Zeit. Geht jetzt nicht um 3-4 Monate. Ich habe 10.000 Euro.
Du kriegst von mir gerade die ungetragene Explorer 2 mit Boxpapieren und die noch voll verklebt ist von unserer Seite von mir in dein Portfolio gelegt. Wenn du damit leben kannst, dass du die Uhr nicht anziehen darfst.
Okay.
Ich würde dir wahrscheinlich eine Stahlreverse verkaufen, die etwas kleinere Größe, die so um die 3.000 Euro gerade gehandelt werden. Ich glaube, das ist eine gute Größe. Und dann würde ich mich an deiner Stelle in eine Datejust verlieben. Ob das jetzt nun eine Plexiglas-Datejust ist oder eine Saphirglas am Übergang. Das sind Uhren, die sind heute so zwischen 5.000, 4.000, 6.000, je nachdem, welche Varianten man da sucht. Und die können nur steigen können über 10 Jahre, weil eben die Listenpreise auch immer mitsteigen. Und es wird immer ein großes Interesse an dieser Art Uhr geben. Da kannst du nicht falsch liegen.
Schon. Die ganze anziehen, meine musst du weglegen.
Und er ist breiter gestreut. Bei ihm habe ich zwei Varianten.
Das ist der bessere Tipp. Dafür arbeite ich mit Thomas Bach.
50.000 Euro. Warum.
Bei 50.000 würde ich euch in eine sehr, sehr spannende Lange und Söhne hinein. Da gibt es verschiedene Modelle. Da möchte ich mich gar nicht so festlegen. Das hat was mit deiner Größe, deiner Ästhetik zu tun. Es wäre eine Lange, die aus den 90er Jahren wären, die ein bisschen selten wäre. Vielleicht eine frühe Serie von etwas. Vielleicht die erste Lange 1 Serie. Da würde ich schauen. Die würde ich eine weiß-goldene Lange 1 mit blauem Blatt verkaufen.
Sehr gut. Da sehe ich mich auch drin.
Ich würde mir wahrscheinlich die 5960 in Rotgold mit schwarzem Blatt kaufen.
Gute Uhr.
Weil von den Uhren mit Schwarz gibt es echt wenige. Also mal einfach screenen und dann merkst du von 10, wenn da nur eine mit Schwarzen ist, dann ist es echt wenig. Und das ist was, wo ich jetzt einen Fokus mal reinbringen würde drauf auch. Und was wir auch vorher gesagt haben, einfach das gesamte Produktpalette und da die Besonderheiten rausziehen.
Und jetzt gehen wir mal einmal komplett crazy. Jetzt nicht 50 Uhren sagen, eine 500.000. In maximal 3 Uhren.
Das ist ja richtig was überlegt heute.
Schau mal.
Würde ich eine alte Nautilus kaufen, am liebsten mit Boxpapieren, also ganz sicher.
So etwas.
Ja. Also jetzt nicht die mit dem Grünblatt,
die ist ein bisschen teurer.
Aber sowas hier mit Boxpapieren, die so eine richtige Schulnote.
Wobei Papiere bei uns auch Extrakt heißt. Ja? Also das ist der nachträglich angeforderte Papier. Das ist bei Nautilus extrem wichtig, weil du die Nummern mit dem Gehäuse überprüfen musst, dass die zusammengebunden sind.
Wenn dann noch die alte Korkbox dabei ist.
Deswegen, der andere hat schon recht gehabt, nicht Originalpapiere, aber den Extrakt, der dokumentiert, dass das zusammengebunden ist. Ganz wichtig.
Auch wenn dir die nicht gefällt, wäre das wahrscheinlich eine spezielle AP. Nehmen wir das einfach als Beispiel. Also eine AP über 100.000 Euro, die ich als besonders selten, speziell und attraktiv finde. Da würde ich eine suchen mit dir, wo du sagst, ja, also nicht nur vom Wert, sondern auch von der Ästhetik her bin ich total zu Hause. Das sind natürlich die großen Designs von Gerald Genter. Einmal die Nautilus und einmal die Royal Oak.
Und dann würde ich natürlich schon noch ein bisschen mit Rolex auffüllen. Dann würde es sowas in die Richtung gehen. Da gibt es noch eine Variante, die es nur kurz gab, mit einem dunkelblauen Zifferblatt. Die würde ich wahrscheinlich dazugeben. Und because I'm colorful, sowas. Ich würde aber auch vor einer Jour nicht zurückschrecken. Ich würde vielleicht, wenn du sagst, ja, das ist zu viel Giragenta, auch diese Variante gut finden. Also 500.000 Euro sind wahnsinnig schnell ausgegeben. Man glaubt gar nicht, wie schnell das geht. Das ist ein Schocker.
Aber das ist ein 20, schönes Potpourri. 300,
nee, da sind wir noch nicht ganz. Da kann ich sogar noch was drauf. Hier ist noch eine, die Dated hat man noch nicht. Eine geht noch. Die hat original Boxpapiere, wurde für den Sultan von Oman, den Sultan Qaboos, angefertigt. Der ist vor ein paar Jahren jetzt gestorben. Dessen arabischer Name ist hier auf dem Zifferblatt drauf. Die Uhr ist in einem sensationellen Zustand. Ein ganz besonderes Dekor. Ein Klassiker, so eine goldene Daydate mit was ganz, ganz Speziellen. Die lege ich auch noch dazu.
Sieht doch rund aus. Thomas, anderer Ansatz?
Ja, ich sag mal jetzt Uhren, die da gar nicht liegen, weil der Jaum hat das ja eigentlich schon so schräg durchgespielt. Ich würde absolut auch die Nautilus nehmen, die alte. Das wäre für mich ein Must-Have in dieser Uhrengeschichte, wobei ich ein Royal Oak-Typ bin. Aber am Schluss hat sich für mich die Nautilus doch als die spannendere Variante für die Anlage gezeigt. Zum Tragen würde ich aber wahrscheinlich die Royal Oak tragen. Ich würde mir eine 70er-Jahre Royal Oak auch kaufen, also das Pendant dazu, die würde ich anziehen. Die Nautilus hat nämlich den einen Nachteil, dass sie nicht so schön altert, wenn man sie trägt. Ja, die würde ich mir auf die Seite legen. Dann würde ich mir eine Handaufzugs-Daytona kaufen, wahrscheinlich eine goldene, eine 62-63.
Aber dummerweise heute keine da liegen, die fehlt hier ein bisschen am Tisch.
Da bist du dann so mit 200, 250.000 Euro pro Uhr schon dabei, das ist schon richtig Geld. Und dann würde ich mir noch einen ewigen Kalender von Patek kaufen mit Chronograph. Da würde ich mir überlegen, was, aber wahrscheinlich einen 5270 im Platin. Die sind jetzt auch gefallen preislich, sind eigentlich ganz spannend. Für 160, 170.000 Euro hast du eine Wahnsinnsuhr. Und das ist für die Zukunft ein ganz, ganz safe Bet, weil der Liste ist bei 217 und kupferfarbenes Blatt. Da kann man tolle Sachen kaufen.
Sehr schön. Bin ich d'accord. Würde ich auch unterschreiben. Kann man sehr breit. Da gibt's, man könnte da 5, 6 Vorlegeblätter mit Bretter mit Vorschlägen hier produzieren, die alle Sinn machen würden. Ja. Aber dafür gibt's eben den Uhrenhändler, dass man in einem Gespräch das herausarbeitet, was eben Ästhetik, Invest und Zustand und was man so alles so sich wünscht. Man hat ja auch so Ideen, die man schon immer mal erfüllt haben wollte, dass man das dann auch kauft. Man sollte schon auch immer Uhren kaufen, wo man sich richtig freut, dass man diesen Gegenstand besitzt. Denn Besitz hat auch eine Pflicht, also das belastet auch, das muss man versichern, das muss man aber weglegen. Da braucht man vielleicht ein Safe und das sollte schon auch alles mit Hand und Fuß sein.
Jungs, Männer, wie auch immer, das war heute wieder ein Vergnügen. Ist gar nicht so einfach, wenn man so einen Blockbuster, so ein perfektes Video gemacht hat, dann daran anzuschließen. Das ist immer eigentlich schon eine Herausforderung. Aber es war wieder genial. Und was mich so gefreut hat, ich habe mir die Kommentare vom letzten Video nochmal angeschaut, wie viele Leute da geschrieben haben, Mensch, die Zeit war so schnell vorbei oder ich beschäftige mich schon so lange mit Uhren und war ein Vergnügen oder ich habe mich schon lange nicht mehr mit Uhren beschäftigt, aber jetzt habe ich wieder richtig Lust. Also das Feedback war wirklich Wahnsinn und ich hoffe, das wird heute auch wieder so. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Und wir sagen danke.
Danke, dass ihr uns hattet.
Ja, vielen Dank. Ist auch mit euch immer wieder ein Highlight.
Ja, herzlichen Dank. Stellt die richtigen Fragen. Ja.
Danke euch und wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Natürlich Kanal vorher noch abonnieren. Danke euch, wir sind jetzt raus. Ciao.